Sonntag, Check 24 Donnerstag. Freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Schon der 10. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Der reine Wahnsinn, könnte man sagen, bis hierhin. Unter anderem mit dem Berliner Derby. 28 Tore haben wir. Und viele Gewinner, so zum Beispiel Borussia Mönchengladbach. 7. Sieg im 10. Spiel. Ja, und das heißt zum 4. Mal in Folge Tabellenführer. Auch Lucien Favre beschenkt sich zum Geburtstag selbst. Seine Mannschaft gewinnt 3:0 gegen Wolfsburg. Erster Verfolger der Gladbacher. Und Leipzig ballert sich quasi aus der Krise. 6 Tore im Pokal, 8 gestern gegen Mainz 05. Überragender Mann dieser Woche, Timo Werner. Und dann haben wir noch die Eintracht aus Frankfurt. Sie demontiert den deutschen Meister. Dementsprechend der große Verlierer, natürlich der FC Bayern. Sie sehen es nach dem Spiel, Gesprächsbedarf bei den Spielern und bei den Fans. Und dann haben wir noch die Rückkehr gestern Abend der Mannschaft. Sie sind aus Frankfurt zurückgeflogen, böse unter die Räder gekommen. Ich habe es gerade schon erwähnt. Und da gab es auch Gesprächsbedarf, vor allen Dingen zwischen dem Sportdirektor, zwischen Hasan Salihamidžić und dem Trainer Niko Kovac. Und das ist natürlich die große Frage. Geht es mit ihm weiter und wenn ja, wie? Unser Mann vor Ort an der Sebener Straße ist Stefan Kumberger. Guten Morgen, Stefan.
Guten Morgen.
Stefan, was ist der Status quo in Sachen Niko Kovac?
Status quo ist, dass er hier an der Säbener Straße ist. Um 7.56 Uhr kam er hier überpünktlich an und seit 10.14 Uhr leitet er das Training mit den Reservisten. Das Ganze allerdings hinter verschlossenen Toren. Gestern war das Training noch als öffentlich deklariert. Das hat sich aber jetzt geändert. Der FC Bayern schottet sich ab, aber Niko Kovac steht noch auf dem Trainingsplatz.
Danke fürs Erste, Stefan. Wir kommen noch mal zu dir zurück. Wahrscheinlich nur einmal, sogar mehrmals. So, die große Frage ist, ist vielleicht Uli Hoeneß sogar das Zünglein an der Waage in dieser ganzen Situation? Fragen wir doch einfach mal seinen Bruder. Hier ist Dieter Hoeneß. Wieder 1:5 aus Bayern-Sicht hat es lange nicht gegeben. Ne? Ich glaube, vor 10 Jahren. Und als Kapitän muss man sich dann natürlich nach dem Spiel stellen. Nicht du. Manuel Neuer hat es getan. Hör mal rein, was er gesagt hat.
Ich finde, das hat sich schon ein bisschen abgezeichnet. Also das ist jetzt für mich kein Wunder, was hier heute passiert ist.
Das hört sich aber nicht so gut an, ne? Oder?
Das ist, aber nach dem 5:1 hört sich nie was gut an. Das ist doch ganz klar.
Also kannst du sagen, was du willst im Prinzip.
Nein, da
ne? Hast keine Argumente.
Ist was du sagst.
Ja. Eine Szene wollen wir uns gleich anschauen. Die rote Karte, die 5. übrigens für Jerome Boateng. War das spielentscheidend?
Es war definitiv spielentscheidend. Natürlich nicht für ein 5:1, aber da ist es schon schwer, wenn du, glaube ich, 82 Minuten oder 80 Minuten 10 gegen 11 spielst. Ist ja nicht irgendwer, sondern Frankfurt zu Hause ist eine Macht. Hochmotiviert, muss man ganz klar sagen, haben sehr, sehr gut gespielt. Das war schwer. Das muss man, da muss man schon mildernde Umstände gelten lassen. Trotzdem muss es natürlich kein 5:1 werden.
Wir werden das vertiefen, komischerweise. Ne?
Alles klar.
Vorstellen. Bleibt hier, weiter und so weiter. Gäste mit dir erstmal vorstellen. Der Europameister von 1996 und 97 hat er mit dem BVB die Champions League gewonnen. Steffen Freund. Von der FAZ, Michael Horeni. Unser Bundesliga-Kolumnist bei Sport 1, Tobias Holtkamp. Stellvertretender Chefredakteur Sport bei der Bild, Carly Unterberg. Und frisch gebräunt unser Sport 1-Experte, Marcel Reif. Und auch das behalten wir bei. Wie jeden Sonntag gibt es schon mal eine kleine Erfrischung. Das Ganze wie immer alkoholfrei. Und damit gehe ich zu meinem Sonnenschein rüber, zu Ruth. Ja, guten Morgen.
Was für eine Überleitung. Schönen guten Morgen, hallo zusammen. Ja, Niko Kovac, er kennt das Geschäft, er weiß, wie schnelllebig es ist und ihn wird unsere Frage der Woche wahrscheinlich auch gar nicht überraschen nach der höchsten Niederlage seit 10 Jahren und dem Abrutschen in der Tabelle. Die Bayern haben ein ernsthaftes Problem und unsere Frage lautet heute, Ist Kovac noch der richtige Trainer? Liebe Zuschauer, was denken Sie? 01379011011 ist wie immer unsere Nummer. Facebook, Twitter sind Ihre Anlaufstellen. Und dann kennen Sie ja auch schon unseren Live-Blog. Da können Sie wie immer online mitdiskutieren. Machen Sie das gerne. Und Sie wissen, es gibt für alle Anrufe am Superfon 2 Tickets für uns hier zum Check24-Doppelpass zu gewinnen. Also eine Reise, die sich wirklich lohnt. Und damit zurück zu dir, Thomas.
Danke. So, seit Wochen sucht der FC Bayern schon vergeblich seine Form. Also wieder eine Herbstkrise und jede Menge uninspirierte Auftritte in allen drei Wettbewerben. Gegen Piräus, Union Berlin und Bochum stimmten wenigstens die Ergebnisse. Aber spätestens nach dem 1:5 gestern in Frankfurt gibt es nichts mehr schön zu reden.
Mit nur zwei Spielern in Normalform kann nicht mal Bayern München ein Spiel gewinnen. Außer Lewandowski und Neuer stemmt sich in Frankfurt niemand gegen die Niederlage. Und nach diesem Auftritt gibt es ganz offensichtlich Gesprächsbedarf.
Das ist jetzt für mich kein Wunder, was hier heute passiert ist. Man hat ja auch das Spiel in Bochum gesehen und deshalb ist es für mich jetzt keine Riesenüberraschung, was hier passiert ist.
Die Defensivleistung der Bayern ist eines Spitzenteams unwürdig. 17 Gegentore in den letzten 8 Pflichtspielen. Ein 1:5 in der Liga gab es zuletzt vor 10 Jahren. Das Bayern-Spiel seit Wochen schlampig, unkonzentriert, ohne Esprit und gespickt mit spielentscheidenden individuellen Fehlern.
Auch mit einem Mann weniger darf man nicht hier 5:1 verlieren. Das ist passiert. Das ist enttäuschend, das ist ärgerlich, aber das ist die Realität.
Kovac erkennt zwar die Fehler, kann sie aber nicht abstellen. Und das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft scheint zumindest gestört. Seit Wochen kritisiert Kovac öffentlich seine Spieler und deren Einstellung ohne die geringste Wirkung.
Also ist Niko Kovac nicht mehr der richtige Trainer für den FC Bayern?
Das habe ich nicht gesagt.
Fakt ist, Bayern rumpelt durch Liga und Pokal. Fast die ganze Mannschaft ist außer Form. Und aus dieser Verantwortung kann sich ein Trainer nicht stehlen. Wir meinen, für Kovac wird die Luft jetzt sehr, sehr dünn.
Marcel, das war natürlich schon ein hammernegatives Ergebnis. Ne? In der Deutlichkeit
ja, jetzt auch das Ergebnis vieles widerspiegelt, was nicht funktioniert offensichtlich.
Was hat nicht funktioniert?
Alle,
was hast du gesehen?
Wenn du der 5 Tore kriegst, dann muss einiges nicht funktioniert haben. Natürlich kommt, wenn du kein Glück hast, auch noch Pech dazu.
Ja.
Ist doch klar.
Also, du fängst ja gut an heute. Kalle, kannst du mal rübergehen, bitte? Das ist ja der Klassiker, Mensch.
Du hast zum falschen Zeitpunkt Verletzte. Jetzt sehen wir nur mal das, was Pech ist. Zum falschen Zeitpunkt Verletzte. Und dann passiert so eine Geschichte mit Boateng nach 8 Minuten. Das hilft ja niemandem. Und wenn das alles in einer funktionierenden Landschaft passiert, dann kann man ja einiges noch halbwegs hinkriegen. Du spielst 1:1, putzt dir den Mund ab und sagst, komm, hör auf mit 10 Mann. Das alles ist im Konjunktiv, sondern es stimmt offensichtlich vieles nicht. Und das, was eben an Schlagzeilen da war, Kovac erkennt die Fehler, aber kann sie nicht abstellen, ist offensichtlich Fakt. Und das ist kein Angriff auf ihn, auf seine persönliche Integrität, auf ihn als Mensch. Ich werde nie müde zu sagen, dass einer der angenehmsten, sympathischsten, intelligentesten Menschen in der Branche. Es ändert aber nichts daran, dass er beim FC Bayern Trainer ist und dass das, was im Moment der FC Bayern spielt und das schon seit geraumer Zeit, nicht FC Bayern ist. Und da muss ich mich an den Trainer wenden.
Dieter, man möchte ja sagen, wieder der Herbst, ne? So wie letztes Jahr. Wie eng ist es denn für Niko Kovac? Was glaubst du?
Ja gut, also wir haben ja letztes Jahr ähnliche Themen diskutiert, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist fast deckungsgleich. Was ein bisschen erschwerend jetzt dazu kommt, ist die Verletzungssituation. Das ist, wenn du Süle und Hernandez lange verletzt hast, ist das schon ein Riesenproblem. Und eins muss man sagen, ich glaube, Niko ist etwas angefasster als letztes Jahr um dieselbe Zeit. Ein paar Aussagen von ihm sind unglücklich, sagen wir mal so. Ich glaube, dass er schon den Druck noch mehr spürt als vielleicht im letzten Jahr. Trotzdem muss man einfach sagen, schauen wir mal nach Leipzig. Die sind schon totgesagt worden. Der Trainer sagt, wir sind keine Spitzenmannschaft.
Das machst du jetzt sehr geschickt und lenkst schön ab.
Nein, ich spreche von der Fußballrealität. Borussia Dortmund, Lucien Favre war auch total in der Kritik, haben zwei nicht so gute Spiele noch umgedreht. Plötzlich ist wieder alles ruhig. Noch ein Beispiel. Pep Guardiola, der wirklich als Fußballgott gilt. Da wurde gesagt, ja, also Niko Kovac hatte die Spiele jetzt gewonnen, zuletzt aber der Glanz fehlt. Ich habe gestern Man City gegen Southampton angeschaut. Der erste Torschuss von Man City war in der 70. Minute, das war dann das 1-1. Der erste Torschuss, das muss ein Gurkenspiel gewesen sein. Ich habe die ersten 20 Minuten nicht gesehen. Also auch diese Gurkenspiele gab es auch früher.
Sie haben sie gewonnen.
Also Man City hat gewonnen. Ja, die hat aber Nico bis zuletzt auch gewonnen. Ja,
aber man muss ja gar nicht so weit schauen. Ich meine, vor wenigen Wochen gab es noch das Spiel 7-2 bei Tottenham Hotspurs. Da hieß es ja schon, das ist jetzt die Mannschaft, die die Champions League gewinnen kann. Okay, seitdem sagt man das jetzt nicht mehr so ganz
zum Beispiel,
aber ich möchte mal Aber da sieht man natürlich aber auch, was für eine Spannbreite innerhalb dieser Mannschaft, innerhalb dieses Kaders liegt.
Völlig unwidersprochen.
Und jetzt hat man sozusagen beide Pole innerhalb von wenigen Wochen, siehst du in ihrer kompletten Ausprägung.
Absolut. Ich will damit nicht schönreden, weil das ist im Moment wirklich sehr zäh. Also im Bayerischen sagt man zach. Das ist, das geht nicht leicht von
der Hand. Der große Unterschied ist doch genau, das ist doch der Punkt. Wenn diese Unbilden, die auf den FC Bayern einprasseln, Verletzte und dann funktioniert das mal nicht, wenn die auf einen jungen, unerfahrenen, diesem Niveau noch nicht fertigen Trainer, das behaupte ich mal von Niko Kovac, treffen, ist das etwas völlig anderes, als wenn das Pep Guardiola überfällt. Die Diskussion in der Kabine mit Pep Guardiola gibt es nicht. Auch Jupp Heynckes, ein Ottmar Hitzfeld, die war auch nicht immer alles super. Nur es trifft da auf einen anderen, der anders damit umgehen kann. Und die Mannschaft glaubt, es geht nämlich wirklich nur um das, was Mannschaft und Trainer machen. Denn das ist zählt. Nicht, was wir hier reden, sondern das, was da zählt. Und hier, das ist misslich. Das funktioniert so nicht.
Aber ich wiederhole, noch mal ganz kurz. Ich wiederhole, letztes Jahr um die Zeit haben wir genau dieselben Themen gehabt und Bayern hat es letztes
Jahr geschafft. Aber du kannst doch nicht ein Jahr danach wieder dieselben Themen haben. Dann stimmt doch etwas in der Struktur
nicht. Es kommt ja noch was
hinzu. Und nochmal, ich würde die Krisen auch gar nicht miteinander vergleichen. Also klar kann man sie vergleichen, aber dann kommt man, glaube ich, sehr schnell zum Ergebnis, dass das letztes Jahr schon eine andere Größenordnung war. Oder auch jetzt im negativ unterstrichenen Sinne einfach eine andere Größenordnung ist. Ne? Also letztes Jahr war schon eher eine Ergebniskrise. Da war es mal ein Straucheln, aber da hatte er auch die Mannschaft
in beiden Teilen. Neun Punkte hinter Dortmund.
Ja, natürlich. Also, ja, aber deswegen...
Ich ganz ehrlich sagen, das...
Deswegen, weil die anderen sind ja in weiten Phasen.
Das wäre ja dieses Jahr genauso, wenn Dortmund seine Hausaufgaben gemacht hätte.
Wenn du jetzt hinter die Ergebnisse guckst, dann siehst du in meinen Augen deutlich größere spielerische Probleme, weil keine Handschrift, weil keine Idee, die natürlich auch Karl-Heinz Rummenigge vor der Saison eingefordert hat. Ich möchte, dass der FC Bayern für etwas steht. Der FC Bayern steht in meinen Augen wirklich für keine besondere Art von Fußball. Der steht für Einzelspielerfußball. So spielt eine Mannschaft, wenn sie herausragende Einzelspieler hat, aber nicht, wenn sie ein Korsett hat, ein Konstrukt hat, eine Idee hat, auf die sie sich immer wieder rückbesinnen können.
Kein Hummels mehr, kein James, kein Ribéry, kein Robben. Die Kabine ist beruhigt worden, ihm zuliebe. Ja. Nicht zuletzt. Also Neubau, man hat ihm die Dinge ziemlich bereinigt. Das klingt böse, jetzt über Menschen redet man so nicht. Aber das Problem, man hat ihm einige Probleme aus dem Weg geräumt. Und nach einem Jahr haben wir wieder dieselbe Diskussion.
Aber ein Problem ist geblieben, und zwar, das hat sich sogar verschärft im Vergleich zum letzten Jahr im Herbst, nämlich dass eigentlich Kovac im vergangenen Sommer ja schon der Trainer war, der FC Bayern keine Zukunft mehr gehabt hat, der gerade zum Ende hin das Ganze noch mal gedreht hat. Aber dass diese Belastung, sozusagen schon damals ein Trainer auf Abruf gewesen zu sein, dass ich das in die neue Saison mit reinnehmen würde, wenn die erste Krise kommt und was seine Situation jetzt sicher jetzt noch mal verschärft. Und es ist eben nicht mehr der erste Schuss wie im vergangenen Herbst, sondern da ist schon was aufgelaufen. Und das macht die Situation, glaube ich, einfach jetzt noch mal deutlich schwieriger für ihn.
Aber jetzt ist die höchste Zeit, kurz mal dran zu erinnern, der hat das Double geholt. Jupp Heynckes wurde zurückgeholt nach Ancelotti. Der hat es übrigens dreimal hat er die Champions League gewonnen und scheitert. Und dann kommt Nico nach Jupp Heynckes mit einem Riesendruck und holt am Ende das Double. Also wir reden doch jetzt von keinem Newcomer. Wir reden jetzt von einem richtig guten Trainer, in Anführungsstrichen, der natürlich Potenzial noch hat und sich entwickeln muss. Aber wie er das auch rhetorisch löst, wie er die Situation insgesamt für den Verein auch gerade löst, sehe ich relativ positiv. Die Ergebnisse, das ist klar, wenn du 5-1 in Frankfurt verlierst, wird es etwas schwieriger. Aber grundsätzlich ist der Anspruch, du bist siebenmal Meister und du musst die beste Mannschaft in Deutschland sein. Und dann darfst du natürlich nicht gegen Hoffenheim zu Hause verlieren oder gegen Hertha unentschieden spielen, hast du 5 Punkte verloren.
Du hast aber zweimal zu null gespielt. Das ist natürlich schon, auch als noch
aber die Mannschaft
nicht so viele Verletzte.
Nicht vergessen, die Mannschaft ist im Umbruch. Das ist
ein ganz wichtiger Faktor.
Aber die Mannschaft wünscht sich jeder andere Verein, ne? Und die Spieler.
Moment, ja, deswegen hat er letztes Jahr die Kurve gekriegt. Warum soll er die jetzt dieses Jahr nicht bekommen?
Zum Beispiel Borussia Dortmund im Sommer hochgejubelt worden.
Ja.
Das ist personell alles perfekt
gemacht. Für die Transferpolitik etc.
Nein, für die Transferpolitik. Und dann sieht man, das ist nicht so, dass man da auf den Knopf drückt, sondern läuft es einfach.
Ja, das stimmt.
Und das ist bei Bayern München genau dasselbe. Ein Coutinho findet noch nicht so statt, wie man das erwartet hat. Ein Perisic auch noch nicht. Lucas Hernandez ist verletzt. Also du hast ganz wichtige Spieler, zwei aus Altersgründen. Also ich meine, Robben und Ribéry sind ja nicht bereinigt worden, weil man dem Trainer einen Gefallen tun wollte, sondern ganz einfach, weil sie in die Jahre gekommen sind. Die musst du ja zuerst einmal ersetzen, auch wenn sie in die Jahre gekommen sind. Also man muss das schon ein bisschen relativieren. Ja, Steffen sieht es natürlich als ehemaliger Spieler und Trainer auch ein bisschen anders. Im Übrigen muss ich komplett widersprechen. Ich habe großartige Spiele unter Niko Kovac gesehen. Ich habe gesehen, wie sie Borussia Dortmund in einer sehr, sehr schwierigen Situation zu Hause in einem fulminanten Spiel geschlagen haben.
Aber Dieter, die Entwicklung der letzten Wochen ist ja nicht gut.
Nein, das will ich doch gar nicht. Nein, es wurde aber so gesagt, dass nur noch Rumpelfußball unter Niko gespielt worden ist. Und das ist einfach nicht der Fall.
Das ist dasselbe Argument andersrum auch. Also wenn du siehst doch, welche Spieler dieser Club hat, das müssen wir jetzt hier nicht neu erfinden. Das, was du da an Potenzial hast, und es gelingt ihm nicht seit geraumer Zeit nicht. Ja. Dieses zu heben.
Mir reizt einfach auch nicht als Argument zu sagen, Niko Kovac ist noch kein fertiger Trainer. Wenn du beim FC Bayern Trainer bist, dann hast du eben auch nicht so lange Zeit. Und ein Umbruch einer Mannschaft, bei aller Liebe, wir haben jetzt fast ein Drittel der Saison gespielt, also langsam sollte eine Entwicklung da sein, mit einer Spielerqualität, die das ja auch erfordert. Von Coutinho sehe ich gar nichts. Also da ist auch wie der Trainer auch gefordert, das mal mehr zu kitzeln und zu reizen.
Naja, gut, also ganz außen vor sind die Spieler natürlich auch.
Aber das ist trotzdem die Aufgabe des Trainers. Und das ist alles entscheidend, und das hatten wir schon eben auch ein paar Mal gesagt, wie viel Entwicklung will denn der FC Bayern als Trainer des FC Bayern geben, wenn jetzt schon wieder die gleichen Probleme da sind, die wir vor 365 Tagen auch schon mal hatten.
Wenn jedes Mal ein Double rausspringt, ist die Entwicklung ganz
klar. Was Borussia Dortmund bei aller Liebe eher verloren hat, die Meisterschaft, als dass Bayern sie gewonnen hat in der vergangenen Saison. Ne? Also die Bayern können sich sehr bedanken.
Also bedenklich fand ich, wenn ich mir das Spiel gestern angeschaut habe, dass nämlich eigentlich die Bayern es nach dem Platzverweis eigentlich in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht eigentlich ganz gut gemacht haben. In Frankfurt, sie haben aber dann zwei Tore bekommen, die auch in der Entstehung ein bisschen unglücklich sind, also zweimal abgefälschte Bälle. Danach sind sie trotzdem noch mal dran, machen ein super 2-1, haben auch weitere Chancen. Also da wirkte die Mannschaft eigentlich, dass sie mit dieser Situation eigentlich gut umgehen kann. Aber wie sie danach, nach dem 3-1, auseinandergefallen ist, bis zum Ende hin, das sind natürlich dann Dinge, wo man sich dann schon fragt. Also man muss doch wenigstens in so einer Situation so ein Spiel ordentlich zu Ende bringen und sich nicht so auseinanderspielen
lassen. Daran, was Manuel Neuer gesagt hat, das war kein Wunder.
Jetzt lassen wir erstmal den Trainer zu Wort kommen.
Unbedingt.
Was seine Zukunft angeht, Kovac.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich als Trainer jemals höher verloren habe. Das ist so. Das passiert. Das kommt immer wieder vor. Ich weiß auch, wie das alles läuft in diesem Geschäft. Also von daher bin ich nicht naiv und ich bin auch nicht blauäugig. Aber wir hatten letzte Saison eine ähnliche Situation, wo es auch nicht gut lief und unterm Strich ist dann das Double rausgekommen. Ich habe damals nicht aufgegeben. Ich gebe nie auf und werde jetzt auch nicht aufgeben. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber ich habe es immer wieder gesagt, auch als ich hier war, einfach kann jeder und deswegen müssen wir zusehen, die schweren Sachen zu regeln.
Dieter, kommt er da wieder raus, glaubst du?
Bitte?
Kommt er da wieder raus, wie letztes Jahr?
Also ich er ist kämpferisch,
das ist ja auch in Ordnung.
Ich habe es gerade gesagt, es war letztes Jahr eine ähnliche Situation. Es hat sich eines verändert, das die Geschichte schwieriger macht. Es sind wirklich wichtige Spieler verletzt, ganz, ganz wichtige Spieler.
Und länger,
verletzt.
Ne?
In der Defensive, wo es sowieso schon nicht so gut funktioniert. Und die Frage ist, ob Niko, weil er hat in letzter Zeit wirklich manchmal daneben gelegen mit ein paar Aussagen. Ich glaube, er muss wieder positiver werden, weil ich habe so das Gefühl, dass er so ein bisschen verbiestert wirkt. Und ich glaube, dass er wieder positiver werden muss, um wirklich auch die Mannschaft
so zu
erreichen.
Er muss sich da auch entschuldigen. Weißt du, er musste sich auch oft entschuldigen in letzter Zeit.
Weil so ich sage es nochmal. Ja,
wenn ein Trainer sich nach jeder Aussage immer wieder neu erklären muss, was er damit eigentlich gemeint hat.
Richtig,
und da ist auch kein Lerneffekt übrigens. Ne? Genau, das war nicht ein oder zweimal. Das sind jetzt mehrere Aussagen schon gewesen, die er dann im Rücklauf dann immer wieder erklären muss.
Das passiert sogar
die Außendarstellung nicht gut.
Also das kann im Fußball auch mal passieren. Also natürlich ist es nicht besonders gut.
Ein Trainer kann schneller ausgetauscht werden.
Ja, aber man hat auch mehr Spiele, wo man es wieder zeigen kann, dass man gewinnen kann. Das liegt natürlich auch daran, wie die Situation gerade ist und dass solche Worte dann auf die Goldwaage gelegt werden. Ich finde natürlich, manches davon ist wirklich absolut übertrieben. Auf der einen Seite möchte man Trainer haben, die zu den Themen Stellung nehmen und dann vielleicht auch eine eigene Meinung zu gewissen Dingen entwickeln und das dann in dem Moment dann auch gerne interpretiert wird. Also es gibt ja verschiedene Aussagen. Bei dem einen würde ich auch sagen, war vielleicht nicht besonders geschickt, aber das so als generelle Kommunikationsschwäche auszulegen, das halte ich für komplett
verkehrt. Also auch viel wichtiger ist doch, Thomas, die beiden letzten Spiele zu sehen. Und deswegen sitzen wir auch hier und deswegen steht er auch in Frage. Die waren wirklich schlecht in Bochum. Ich war live da. Wirklich 70 Minuten Riesenprobleme, den drittletzten der zweiten Liga auszukombinieren. Also da ist keine Entwicklung zu sehen. Das war unter Guardiola besser.
Und jetzt
gehen wir. Ja, aber das ist nun ganz nah. Und deswegen gibt es auch diese Diskussion aus meiner Sicht ja auch irgendwo zu Recht. Also ich bin ja auch nun jetzt ein bisschen mehr auf der Medienseite. Also wenn du beim FC Bayern München zwei solche Spiele ablieferst, rote Karte hin oder her, Boateng, du konntest wirklich sehen, dass die Mannschaft gerade in einer Situation ist, wo es nicht funktioniert. Da hat der Trainer immer seinen Teil mit beizutragen, bevor wir gleich zu den Spielern kommen. Ne?
Das waren die beiden Spiele, wo die Lupe jetzt draufgelegt wurde, die eigentlich die Wende sozusagen bringen sollten, weil es vorher, wir dürfen jetzt eben auch echt nicht so tun, als wäre vorher alles gut.
Also Tottenham, bei aller Liebe, wirklich, am Ende steht dann 7-2. Und
eine richtig gute Leistung. Ne?
Das schau auf die ersten
Daten. Danach ist eine gute Leistung.
Aber gegen die erste halbe Stunde, wenn es 4-1 für Tottenham steht und das Ding ist so beendet, wie es nur geht.
Allein gegen Heung-min könnte es 1-4 stehen.
Ne? Trotzdem musst du so ein 7-2 nutzen, um natürlich eigentlich die ganze Saison so durchzulaufen. Und das haben sie nicht getan.
Wenn du dann vielleicht auch einen Fehler machst und plötzlich sagst, wir sind wieder zurück auf der europäischen, der Champions-League-Titel geht nur über uns und sowas. Also da setzt du natürlich in dem...
Also das habe ich nicht gelesen und nicht gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wo sie das her haben. Kein Mensch, und bei Bayern München kommt doch keiner auf die Idee, wenn sie in der Vorrunde, in der Gruppenphase ein Spiel gewinnen, zu sagen, die Champions League geht nur über uns.
Wir haben ein Ausrufezeichen in Europa gesetzt.
Nein, ich glaube, die Medien haben dieses Spiel überhöht. Jeder hat doch genau gesehen, ich bestätige das, in der ersten Halbzeit war das
eng.
Wackelig, muss man ganz klar sagen.
Dann hat jeder Schuss
und nachher war wirklich jeder Schuss ein Treffer. Ja. Also ich habe das damals schon sehr, sehr relativiert, weil ich nicht der Meinung war, dass außerdem hat auch jeder gesehen, dass Tottenham erhebliche Schwierigkeiten hat. Also dieses Spiel überzubewerten, das wäre unprofessional.
Ja, aber du kannst das nutzen als Mannschaft.
Hat aber Bayern auch nicht gemacht.
Na, aber relativiert wurde es in meiner Meinung nicht. Da hätte mir der Mahner gefehlt, der sagt, alles schön und gut, dass wir mit dem Ergebnis hier rausgehen.
7-2 jetzt den Mahner zu spielen. Also das
ist aber schon daran erinnern.
Ja, zu wenig Tore geschossen.
Tut mir leid.
So, wir gehen gleich mal rein ins Spiel.
Lass noch einen Satz sagen. Wenn Manuel Neuer sich gestern hinstellt, und das hätte man billiger haben können, wenn der sich aber hinstellt und sagt, das hat mich nicht überrascht,
das
hat sich angedeutet. Das ist mehr. Das ist, da redet er von Struktur und nicht von, wir haben einen Mann weniger gehabt und wir mussten... Ja.
Marcel, das ist ein wunderbares Teasing, das machen wir gleich. Hi von Al und Band, live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen. Check 24, Doppelpass, erste Reaktion im Netz zum Thema... Nico Kovac.
Und das ist heiß diskutiert. Und ein immer wieder genanntes Argument ist eben, dass der Fortschritt nicht zu erkennen ist bei Nico Kovac. Hier sagt Peter, er schafft es nicht, die Mannschaft und die Spielweise der Mannschaft zu stabilisieren. Und auch ähnlich drückt sich Alex aus. Er hat nicht verstanden, warum man Kovac letzte Saison überhaupt behalten hat, weil die Spiele wenig bis gar keine Struktur hätten. Allerdings, wenn man jetzt hier auf Carsten blickt, der sagt, Trainer hin oder her, so eine Leistung von fast allen Spielern des FC Bayern kann und darf es eben nicht geben. Aber wenn wir mal gemeinsam aufs Live-Voting gucken, dann steht Nico Kovac da tatsächlich auf dem Prüfstand. Denn 70%, also die deutliche Mehrheit, glaubt nicht, dass er noch der richtige Trainer ist.
Du hast gesagt, stimmt nicht. Dieter Wutsch, hast gerade gesagt, stimmt nicht.
Ja, im Grunde genommen eine Wiederholung dessen, was ich vorher gesagt habe. Ich habe fast alle Heimspiele, ich glaube wirklich alle Heimspiele gesehen. Ich habe da viele gute Spiele gesehen, auch viele Spiele mit sehr, sehr guter Struktur. Aber es ist unbestritten, in der Saison bis nach Tottenham war das okay. Danach war es zäh. Ja? Und das haben andere Teams auch. Ich habe, wie gesagt, Guardiola, der ist 6 Punkte hinter Liverpool. Die Mannschaft, ich weiß nicht, wie viele Milliarden da schon reingesteckt worden sind. Sie kommen auch nicht vom Fleck, aber keiner kommt auf die Idee, Pep Guardiola anzuzweifeln. Also ich finde schon, dass man das, ich finde immer, dass man relativieren muss. Klar, zum Fußball gehört Überzeichnen. Die Medien leben davon natürlich, eben Trainer hochzujubeln oder auch eben dann dafür zu sorgen, dass sie unter Druck kommen. Das ist davon lebt unser Geschäft, das ist ja gar keine...
Dieter, die Spieler sagen es aber auch, dass sie sind ja nicht zufrieden mit ihrer Leistung.
Natürlich nicht. Aber ich glaube... Das
sind ja nicht nur die Medien.
Ich glaube,
bei dem Anzweifeln muss man sich auch die Frage stellen, wie sehr steht eigentlich die Vereinsführung hinter ihrem Trainer? Ich meine, das ist ja ein Thema, das sie aus der letzten Saison eben mitschleppen. Ich meine, die Diskussion im letzten Jahr, die Unterschiedlichkeit auch in der Position von Karl-Heinz Rummenigge und von Uli Hoeneß in der Frage. Ich habe die Gelegenheit gehabt, im Zuge des Buches mit Aki Watzke über Bochum, über Dortmund auch und die Beziehung zu Bayern München, eben auch mit Bayern München nochmal zu sprechen und zu fragen, wie diese Beziehungen eigentlich so zwischen den Beteiligten aussehen und diese Schwierigkeiten oder diese Ambivalenzen, die es zwischen Hoeneß und Rummenigge ja immer gegeben hat, die auch auf einer gewissen Weise auch produktiv sind, stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, wenn jetzt Uli Hoeneß aufhört, wie ist die Entscheidungsgrundlage mit Blick auf den Trainer? Möchte man den denn jetzt noch über die Zeit retten? Möchte man das nicht? Das ist so eine offene Frage, die weit über das hinausgeht, was da jetzt am Samstag auf dem Spiel
ist. Lass uns die Frage mal weitergeben an Stefan Kumberger, der ist ja immer noch in der Säbener Straße. Stefan.
Hallo, servus.
Wiederhol die Frage nochmal bitte.
Wollen wir die Frage wiederholen?
Ja,
die Frage lautet, wenn Uli Hoeneß jetzt im November von seinem Posten als Präsident zurücktritt, welche Rolle spielt diese offene Position jetzt in Fragen des möglichen Trainerwechsels, des Vertrauens zu Niko Kovac? Kann es bis dahin eine Entscheidung geben? Passiert das vorher? Passiert das auf keinen Fall vorher? Welche Rolle spielt
diese offene Frage? Gut. Moment, lass ihn erst mal antworten jetzt auch.
Also, was klar sein dürfte, ist, dass diese Entscheidung jetzt allein Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge fällen. Der 15. November, der Tag, an dem Uli Hoeneß nicht mehr Präsident sein wird, der spielt dabei gar nicht so eine große Rolle. Ich könnte mir vorstellen, dass Herbert Hainer jetzt noch hinzugeholt wird, um da die Entscheidung mitzutragen. Aber grundsätzlich hat Uli Hoeneß auch in den letzten Wochen immer wieder betont, auch auf dem Flug nach Piräus, ich bin nicht aus der Welt. Ich werde mich mit dieser Sache noch intensiv beschäftigen, vielleicht auch intensiver als vorher. Also wer glaubt, hier würde ein Machtvakuum entstehen, der täuscht sich. Und man muss natürlich auch wissen, Herr Hainer, der ehemalige Adidas Chef, ist ein enger Vertrauter von Uli Hoeneß. Also Uli Hoeneß' Stimme wird weiter im Verein gehört werden.
Hallo. Danke, Stefan. Dieter, wer entscheidet denn nun?
Uli, Kalle? Die Frage kann ich wirklich nicht beantworten. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Wer sonst?
Da müsste schon die wirklich entscheidenden Leute beim FC Bayern fragen. Das kann ich nicht beurteilen. Auch wie das in der Vergangenheit war, das wisst ihr alle. Die haben sich zusammengesetzt, die haben sich gerieben, aber am Ende immer zum Wohle des FC Bayern.
Nicht immer.
Ja, also die Erfolge stehen für sich, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man die letzten 30 oder 40 Jahre sieht, muss ich sagen, Chapeau.
Es gibt, glaube ich, in der zwei Jahre sieht es ein bisschen anders aus. Die Trainerdiskussion, die wir jetzt führen, ist nicht zuletzt auch darin begründet, dass es noch das Glasperlenspiel war.
Ich habe gesagt, dass diese Reibung zwischen den Verantwortlichen, es war ja früher mit Franz und Karl Hopfner, da gab es ja jede Woche neue Positionssituationen. Und trotzdem hat der FC Bayern eine fantastische Ära hingelegt. Die haben alle davon, oder der FC Bayern hat sehr davon profitiert. Jetzt ist durchaus eine Situation, wo es vielleicht manchmal öffentlich wurde, diese unterschiedlichen Positionen in der einen oder anderen Frage. Trotzdem bin ich absolut überzeugt, dass sie auch jetzt wieder zum Wohle des FC Bayern.
Die Trainerfrage ist ja nicht ganz unwichtig.
Zu der Ausgangsfrage. Ja. Ich glaube, der 15. November ist schon ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass wenn etwas vorher passiert, vor dem 15. November, wird das einzig und allein ihren Bruder betreffen. Ich glaube, Uli muss die Entscheidung treffen. Ich glaube, dass Karl-Heinz Rummenigge das Uli nicht antun wird vor dem 15., dass er sagt, ich möchte, dass wir diesen Trainer entlassen. Ich glaube, dass das ausschließlich, wenn es vor dem 15. passiert. Und natürlich hängt es davon ab, die spielen am Mittwoch, so, das macht die Sache ja nicht einfacher, gegen Olympiakos Piräus. Jeder von uns sagt, also bei aller Liebe, das Spiel dort im Übrigen haben wir jetzt auch nicht thematisiert. Also bei allem Respekt vor Olympiakos Piräus, wenn jeder Angriff von Olympiakos Piräus zu einem Chaos führt in der Abwehr und du gewinnst 3-2 mit sehr viel Mühe, so doll war es nicht. Jetzt kommen die hierher, jeder sagt, 3-0 ist so ein Ergebnis. So, und was dann? Das wird's nur verschieben. Ja. In der Tat, machen sich viele zu einfach ein Ergebnis und dann stimmt wieder alles. Ein Ergebnis nicht, dann stimmt wieder alles nicht. Aber deswegen sitzen wir ja da. Wozu ist ein Trainer da? Bei welchem Club ist ein Trainer hier? Es ist der FC Bayern, es ist Niko Kovac. Passt das? Ist das eine Kombination, die auf Sicht erfolgsträchtig ist? Und zwar nach den Ansprüchen des FC Bayern. Nicht, jetzt gewinnen wir gegen Olympiakos, dann ist alles wieder gut. Es kommt Olympiakos und es kommt Borussia Dortmund am Wochenende.
So, danach hast du eine Länderspielpause, Klassiker eigentlich, um einen neuen Trainer.
So ist
die Mannschaft wird er nicht sehen, weil die Mannschaft nicht da ist, aber er kann den Club.
Lass uns doch mal über die grundsätzlichen Probleme nochmal einfach sprechen. Also schon in der letzten Saison hat der FC Bayern ja die Dominanz der letzten Jahre so ein bisschen eingebüßt. Am Schluss ging Borussia Dortmund dann natürlich ein bisschen die Puste aus. Das soll diese Saison wieder besser werden, aber bisher sieht es nicht so aus. So schaut's aus.
So schaut's aus. Der Hülo-Eye-Catcher der Woche. Niko Kovac ist nicht der Alleinschuldige an der Bayern-Krise, denn der Rekordmeister hat in dieser Saison eine ganze Sammlung an Baustellen. Beispiel Neuzugänge. Weltmeister Pavard offensiv gefährlich, defensiv aber noch keine Verstärkung. Weltmeister Hernandez langzeitverletzt, Perisic ein Mitläufer und Coutinho, der hochgelobte angeblich spielstärkste Star der Liga, bis jetzt zweikampfschwach, ohne Bindung zur Mannschaft und gemessen an seinen Fähigkeiten enttäuschend. So schaut's aus. Baustelle Nummer 2, der Sportdirektor. Hasan Salihamidžić ist verantwortlich für den Kader und die Transfers, Bilanz ausbaufähig. Und das Innenverhältnis zwischen Mannschaft und Trainer konnte er auch nicht kitten. Bei Salihamidžić weiß man allerdings nie, wie frei er unter Hoeneß und Rummenigge wirklich agieren kann.
Ich bin da einfach nur, um da zu sein.
Ein Späßchen, aber vielleicht mit einem Körnchen Wahrheit. Konkrete Gründe für eine Beförderung zum Sportvorstand sind jedenfalls nicht zu erkennen. So schaut's aus. Baustelle Nummer 3, das Führungsduo. Viele Jahre Garant für konstanten Erfolg des Vereins. Mittlerweile sind die Meinungsverschiedenheiten zwischen Hoeneß und Rummenigge jedoch so unüberbrückbar, dass erfolgreiche Clubführung immer schwieriger wird. Der eine bremst den anderen aus und umgekehrt. Hoeneß tritt bald ins zweite Glied. Doch nicht nur deshalb steht die Fußballehe zwischen diesen beiden nach 45 Jahren vor der Scheidung. So schaut's aus.
Das war So schaut's aus. Der Hülo-Eye-Catcher der Woche.
Dann fangen wir mal mit. Neuzugänge war ja ein Thema gerade in dem Beitrag. Warum funktioniert das bisher nicht?
Fangen wir mal mit Pavard an. Ich glaube, dass wir in Stuttgart sehen konnten, dass er eigentlich kein Top-Innenverteidiger ist, ohne jetzt zu sagen, dass er nicht Qualitäten hat. Ist zwar Weltmeister geworden, hat aber rechten Verteidiger gespielt. Jetzt wird er übrigens und muss er wahrscheinlich Innenverteidiger werden. Dort ist er gar nicht im Rhythmus drin. Lucas Hernandez, das ist natürlich bitter. Du weißt vorher, er ist verletzt. Mit Müller-Wohlfahrt hast du einen Top-Arzt, der auch weiß, dass er wieder gesund wird. Aber das trägt sich jetzt rein in die Saison und jetzt hat er die nächste Verletzung. Auch das kenne ich aus eigener Erfahrung, ist nichts Unnormales. Dann hast du Mats Hummels abgegeben und das ist eigentlich ganz gut, wenn wir mal über die Abwehr sprechen, dass da wirklich einiges passiert ist, was es am Ende auch dem Trainer nicht einfach macht, jetzt Automatismen zu bekommen, um diese Spiele sicher defensiv auch zu gestalten.
Guck mal auf die Aufstellung.
Sehr gerne.
Da kannst du es vielleicht auch noch mal ganz gut erklären. Kimmich jetzt wieder im Mittelfeld gestern.
Ja, das war für mich etwas überraschend, weil ich glaube, Pavard wird ja im Endeffekt auch im Zentrum gebraucht, aber Alaba in die zentrale Defensive zu stellen. Das ist für mich da eine falsche Entscheidung. Nur weil Davis jetzt spielen muss, kann auch mal wieder auf die Bank gehen. Alaba ist der beste Linksverteidiger oder einer der besten in Europa. Da sind wir uns
einig. Das ist seine Position ja eigentlich.
Und das konnte man auch in den Situationen gestern sehen, dass er kein richtiger Innenverteidiger ist. Dann hast du mit Boateng einen Spieler, der eigentlich gehen sollte. Also es gibt ja wirklich viele Ansätze, wo du einfach spürst, dass du keine Kontinuität in die Aufstellung bekommst. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Hatte ich auch letztes Jahr auch mehrere Male angezeigt. Martinez im Zentrum, in der Defensive, im Mittelfeld ist immer noch sehr wichtig. Und er ist jetzt plötzlich völlig außen vor. Das erstaunt dann auch, weil dann kriegst du nämlich gar keine Ordnung in die gesamte Defensive der Mannschaft. Und dann wird es, glaube ich, sogar für jeden Trainer schwer, dort auch organisiert
Fußball zu spielen. Aber der Trainer stellt das doch. Also bei aller Liebe, eine Mannschaft, die ohne einen zentralen Sechser spielen. Also wenn du mir sagst, Thiago ist ein Sechser, ich glaube, das habe ich hier schon 50 Mal gesagt. Also ein
aber das ist nicht so schwer zu erkennen.
Sechser. Wenn du das machst, das zeigt mir eine Mannschaft auf halbwegs vernünftigem Niveau, die sich das leisten kann. Alles nur mit Coutinho, mit Müller, der dann auch noch dazu spielen muss jetzt, damit irgendwie eine Ruhe einkehrt. Und Thiago, das ist doch mehr Offensive, kannst du doch nicht machen. Du musst doch irgendeinen Stabilisator haben vor einer Abwehr. Erstens, um nach vorne zu verteidigen, aber auch um die Abwehr zu schützen. Du kannst doch nicht einfach nur Tralala und Hopsasa spielen. Das hast du gestern doch in Szenen gesehen.
Ich finde, Kovacs Dilemma zeigt sich auch in der Personalie Kimmich eigentlich ganz gut. Das wäre jetzt ein Zeichen als Trainer gewesen, ein für alle Mal Ruhe zu sorgen. Entweder du bist bei mir im Mittelfeld, so, und dann müssen halt Martinez und Chilisso schauen, wo sie bleiben. Oder du bist rechts hinten. Der hat jetzt so oft hin und her geschoben in so einem Spiel wie gestern, wo du ja wirklich Not am Mann hast, dann zu sagen, ich lasse drei Sechser auf der Bank und stell Kimmich da aber rein, das flog dir dann ziemlich schnell auf die Nase. Also da sehe ich auch, da muss Kovac sich einfach stärker machen, auch auf die Gefahren, dass Kimmich das doof findet, wenn er nur noch ein Rechtsverteidiger ist. Aber da muss er als Trainer einfach ein Machtwort sprechen und das hat er bisher auch nicht gemacht.
Also wie doof das war, gucken wir uns gleich an. Wir gehen dann rein ins Spiel, nach nur einem Spot sind wir wieder da. Die Bayern fast das gesamte Spiel in Unterzahl aufgrund dieser roten Karte von Jerome Boateng. Und da sind sie in den Konter gelaufen, Steffen. Das geht eigentlich gar nicht, ne?
Oder? Ja, in der Situation, Gnabry muss sie nach vorne mitnehmen, dann kommt er zum Abschluss. Und dann läufst du natürlich in diesen Konter rein. Da ist das Stellungsspiel von Boateng nicht gut aus. Schnelles, vertikales Spiel direkt. Paciencia 1-1. Also das ist danach dann auch schwer zu verteidigen, weil diese Umschaltmomente übrigens, das ist moderner Fußball, die sehen wir relativ wenig beim FC Bayern München.
Also vorne der erste Fehler, oder? Ja. Habe ich es richtig?
Ja.
Dieter, und dann? Boateng sagst du mit der Hacke?
Nee. Also. Du hast 8 Spieler von Bayern München, die 40 Meter in der Nähe des Frankfurter Tores spielen und ein Pass reicht, um 8 Spieler rauszunehmen und dann hast du nur noch 2 hinten oder maximal 3 mit dem Torwart. Und dann sind diese Löcher riesengroß. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Und was ich finde, was auffällt, ist eben, dass auch diesem defensiven Mittelfeld, auch gerade die Position, die es jetzt gegeben hat am Wochenende, denen fehlt auch ein Stück Tempo.
Aber es ist gut zu sehen, dass da die defensive Balance fehlt. Das ist das, was wir gerade angesprochen haben. Da brauchst du diesen Sechser, der einfach auch diese Bälle auch irgendwo zustellt.
Dieter, wobei ich finde, Boateng macht es ja dann eigentlich richtig. Er bietet ihm die Außenseite an. Ja, er muss nur mitlaufen.
Danach läuft er gut mit.
Läuft wieder auf ihn auf.
Aber
es kommt auch keiner mehr hinterher.
Das vorher war natürlich, wenn er nur das Tempo mit aufnimmt, dann sieht die Situation natürlich ganz anders aus.
Du meinst,
das
ist komisch.
Der muss nur mitlaufen.
Das Problem ist ja, wenn Boateng regelsicher wäre, dann hätte er das Foul einen Meter später gemacht, weil dann hätte es nur Gelb gegeben und den Elfer. Das wäre am Ende des Tages, glaube ich, besser für die Bayern gewesen als die rote Karte. Aber
da waren wir uns gestern noch nicht direkt sicher. Jerome, da die Alleinschuld zu geben, wäre Quatsch, weil es ist vollkommen richtig, die Absicherung fehlt komplett.
Genau, beide waren 1 gegen 1.
Wolf hat das gestern wirklich gut beschrieben.
Man hilft sich halt nicht.
Es fehlt komplett die Absicherung im Mittelfeld.
Ja, defensiv denkender Sechser wird so nicht überlaufen.
Der muss dann die Überzahl schaffen.
Wir haben ja gerade gesehen, 1 gegen 1. Mit Aufrücken ist doch alles richtig. Nur da muss einer mindestens sein, der bei allem Aufrücken weiß und ein Gespür dafür hat. Aber deswegen
da
ist
war leider halt keiner.
Kein No-Look-Passer.
Also auf der Bank, der das kann.
Und es war ja auch keine Szene, wo jemand im Mittelfeld den Ball verliert in einer schwierigen Situation und nach einem groben Fehler, sondern im Strafraum soll es schon mal vorkommen, dass man Ball an den Gegner verliert. Und eine ganz alltägliche Situation führt zu total offenem Haus.
Dann der Rückstand, Steffen. Nächste Szene. Kostic.
Ja, da war vorher
in Hamburg fragen sich gerade wieder, was war denn mit dem bei uns los?
Das sind natürlich schon unglücklich. Das sind die zwei Tore, die muss man.
Bitte.
Ja. So wie du es vorher gesagt hast, es ist in der Tat so. Aber
das ist der Ballverlust, der 3 gegen 1, da darfst du nicht aus der Situation herauskommen. Also Frankfurt löst das spielerisch und Gnabry, glaube ich, verliert den Ball. Und dann gibt es eine Spielverlagerung, dann musst du rüberschieben. Die Viererkette steht gar nicht so schlecht. Und dann ist es wirklich in dem Moment Thiago, der enger ans Tor spielt. Da war wieder den Sechser. Heißt, ein Martinez steht enger am Tor oder an demjenigen, der zum Abschluss kommt.
De facto. Und wenn Martinez nicht fit ist oder nach der Verletzung noch nicht fit ist, dann stimmt es im Kader nicht. Dann hast du diese Position, die heute, die nicht erst seit heute, seit Schweinsteigers Zeit und was weiß ich seit wann, sagt dir jeder, also pass auf, Sechser.
Steffen hat auch gespielt.
Danach können wir den Zirkus drumherum bauen. Ja, Girlanden hängen wir da
drumherum. Es gibt ja noch Tolisso, muss man ja ganz ehrlich sagen. Der
ist aber auch kein Sechser.
Ja gut, aber der kann das schon.
Auch das ist einer, der das Spiel
erwischt. Er ist eher ein Achter, das ist richtig. Aber ja,
Goretzka, auf den warte ich
seit. Er ist sicher defensiv stärker als
Thiago. Bayern haben 5 Achter und einen einzigen Sechser. Der ist 2 Meter groß und wiegt 200 Kilo und ist nicht mehr 20. Das ist Martinez, natürlich ist er verletzungsanfällig. Und braucht länger. Ich verstehe das ja.
Wie viel wiegt er? Was hast du gesagt?
Bitte?
Wie viel wiegt er?
Mein Daumen gepeilt.
Nicht, er hat kein Übergewicht. Nur das ist ein Ochse.
Ich höre das hier mal gerade so an.
Menschen mit einer solchen Körperlichkeit.
Du meinst Muskel. Ja,
natürlich. Und natürlich hat er Verletzungen. Und jetzt ist er 30. Du kommst nicht morgen wieder zurück wie ein 20-Jähriger. Das ist so. Also hättest du sagen müssen, Vidal weg. Was machen wir auf der 6? Goretzka ist ein Achter, Tolisso ist ein Achter, Thiago ist, weiß ich nicht, Zehner, Coutinho ist ein Zehner. Alles wunderbar, wenn das klickt, hast du einen Zauberfußball, dann schießt du auch bei 7 Tore. Wenn das nicht klickt, kriegst du in Frankfurt 5.
Die ganz, ganz spannende Frage, finde ich, warum stellt er so auf? Ne? Also ist das jetzt auch schon so eine Haltungsthematik ein bisschen, was wir gerade kurz hatten? Ne? Also ist das vielleicht auch
einspielen kannst du so auf jeden Fall auch nicht.
Ne? Charakter ist ja irgendwie geschuldet, dass er jetzt sagt so, nee, jetzt wurde die letzten 3-4 Wochen wieder so viel diskutiert, wer meine Mannschaft aufstellt. Jetzt zeige ich mal ganz klar an, was ich glaube. Und für mich ist derjenige gesetzt. Ich glaube an den Spieler. Und Martinez lasse ich mir nicht reinsingen. Dementsprechend stelle ich so auf. Ne? Also das schwingt da, glaube ich, auch alles ein bisschen mit. Das ist jetzt
so. Bayern hat es auch gemacht. Ancelotti bei seiner berühmten 0-3-Aufstellung. Danach war er dann weg, als er das erste Mal so aufgestellt hat, wie er es wollte.
Allerdings hat er da 11 gegen 11 gespielt. Das darf
Steffen, 0-2.
Genau.
Auch wieder, oder wo sind die Fehler, sagen wir so?
Ja, das ist erstmal richtig guter Kombinationsfußball von der Eintracht. Also wir müssen auch mal dann den Gegner loben. Das ist dreimal direkt gespielt und auch da kommt der Ball dann etwas glücklich.
Den schießt aber auch gut, ne?
Kimmich rüber. Also da würde ich erstmal mit der Eintracht an. Wir knallen rauf, aber das ist wirklich jetzt achten wir. Erste Mal direkt, zweite Mal direkt, dritte Mal direkt von Rode. Und dann hast du die linke Seite offen, Kostic im Moment, kannst eh nicht stoppen. Und dann kommt er etwas glücklicher am zweiten Pfosten zu so. Also da würde ich jetzt mal... Klar, sind immer Fehler dabei, aber wenn direkt gespielt wird, das fordern wir ja ein, auch von Bayern München, dann sollte man mal die Qualität
der Gegner Frankfurt gehört dazu, wie du ja richtig sagst. Aber das ist auch mutiger Frankfurt-Fußball. Das tust du natürlich auch nur, wenn du vor Bayern die nicht in die Hosen machst. So, dann machst du Hacke Spitze 1, 2, 3 auf einmal. Vor einiger Zeit hätte man noch irgendwie aus 30 Metern das Ding einfach draufgebraten. Jetzt kombiniert man Bayern aus.
Bei der letzten Szene, da war eigentlich zugestellt. Also die haben super rausgespielt, aber dann drängen sie nach außen und es gab eigentlich keine Möglichkeit mehr, den Ball platziert zum Mitspieler zu bringen und dann springt er halt weg. Ja. Aber im letzten Moment haben sie es eigentlich geklärt gehabt, würde ich sagen.
Zweimal.
So, der einzige Spieler mit Normalform, Feldspieler gestern, war mal wieder der Kapitän, ne? Kann man sagen.
Ja, noch drei.
Nicht Kapitän. Manuel Neuer und Robert Lewandowski, Entschuldigung.
So,
Entschuldigung. Das macht er sensationell. Ne?
Sensationell. Und ich war ja auch in Bochum gewesen, als er reinkam zur Halbzeit. Dann hast du sofort gespürt, die Mannschaft kann im Moment auf ihn gar nicht verzichten. Und er hat eine Qualität, eine Präsenz. Und jetzt hier, wir auch gegen Hinteregger und Abraham. Das sind richtige Ochsen. Da musst du erstmal dich so durchsetzen. Also das ist schon eine
wir sehen das. Ja, guck mal hier.
Guck mal, Abraham, der versucht sich da ranzuhängen. Den kannst du nicht aufhalten,
Lewandowski. Aber genau das ist das Problem meiner Meinung nach. Wenn eine Mannschaft wie der FC Bayern abhängig ist von einem Spieler da vorne in der Offensive, entweder Lewandowski,
macht was oder macht nicht was, hast du.
Aber ich habe jetzt meine
andere Frage. Nicht ganz so. Also wenn ich Gnabrys Entwicklung sehe, die ist richtig gut. Also wir sollten jetzt nicht alles kaputt machen, weil ich habe hier Spiel, Coman, das sind Spieler mit unglaublich viel Tempo. Und so haben sie in der zweiten Halbzeit gegen Bochum dann am Ende auch das Spiel gewonnen mit beiden schnellen Außen, Gnabry und Coman und Qualität und Lewandowski im Zentrum. Also das ist schon Weltklasse. Also da diskutiere ich gar nicht.
So, wir reden gleich nochmal weiter über die Bayern. Logischerweise, aber wir haben noch viele andere Themen heute im Programm, unter anderem das Berliner Derby zum ersten Mal in der ersten Fußball-Bundesliga. Da gab es dann leider am Schluss nicht so schöne Bilder, aber die Mannschaft von Union hat nicht nur das Spiel gewonnen, sondern hat das auch wunderbar im Griff. Wir sind wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Also, Frankfurt gewinnt 5:1 gegen die Bayern. Steffen, wir schauen auf das 3:1.
Sind wir noch nicht fertig. Dann schauen wir mal wieder rein.
Ja, komm.
Aber das ist zum Beispiel wieder stark von Abraham. Der gewinnt den Zweikampf, bleibt hoch als Innenverteidiger. Dann diese Flanke hinter der Kette. Ich fange bewusst wieder mit Frankfurt an, weil wir haben Bayern schon ganz schön viel Negatives heute auch zurecht gegeben. Aber dann hat eben Frankfurt auch Qualität gesehen. Der Ballverlust von Gnabry, gerade in der Situation, wo du dich nach vorne öffnen möchtest. Und dann geht es eben auch relativ schnell. Da Costa spielt den Ball hinter die Kette. Pavard aus meiner Sicht kann vielleicht etwas mehr machen. Vielleicht könnte sogar diesen Ball auch Neuer mal antizipieren. Aber es war natürlich auch eine bestimmte Härte in der Flanke. Das ist dann auch gerade nach dem Ballverlust schwer zu verteidigen.
Steffen, du sagst Härte, genau das Ding. Gnabry springt dieser Ball weg, was natürlich, da sind wir uns alle einig, einfach nicht klar geht. Also das dürfen wir vielleicht am Sonntag mal auf dem Stadtparkwiese machen. Aber er hätte dann sogar noch Zugriff, ihn einfach umzuhauen und das Foul zu ziehen. Hätte er theoretisch.
Das ist natürlich der Typ dafür.
Aber muss man dann vielleicht auch mal machen. Zieht sogar extra noch zurück. Dadurch.
Ja, keine Diskussion. Taktische Fouls musst du nutzen. Aber da ist natürlich
auch der Offensivspieler, Dieter,
du weißt das auch. Hast du taktische Fouls gemacht? Nie, oder?
Ganz wenig.
Ganz wenig, ganz sicher. Also da ist natürlich auch dann Defensivspieler gefordert und das, glaube ich, ist für Offensivspieler etwas schwieriger, diese taktischen Fouls umzusetzen. Wäre aber in der Situation richtig.
Absolut richtig,
klar. Ja. Kommen wir zu meinem Lieblingsthema immer wieder. Ne? Gegentore nach einer Standardsituation. Tobi, Eckball für Frankfurt.
Dann mach du das mal, Tobi.
Ja. Gut, immer in Unterzahl, das dürfen wir nicht vergessen.
Ich bin ja sehr bei Steffen. Ne? Also wir kritisieren die Bayern sehr, aber was Frankfurt da gestern gespielt hat, das war auch wirklich herausragend. So, ne? Also echt sehr, sehr schnell in Fußball gespielt. Auch das ging so schnell wieder. Und guck mal,
das ging zu schnell für
jetzt,
dich?
Nee. Aber jetzt siehst du noch mal.
Nein, das Pavard zu spät.
Der geht da nicht hoch, Pavard.
Der läuft ein, du hast den halben Meter Vorsprung. Tobi, ich muss eingreifen kurz.
Aber guck, wie weit weg der ist.
Das ist natürlich wirklich schwaches Zweikampfverhalten. Standards bist du am Mann, ganz eng. Pavard, Weltmeister, ist einen halben Meter weg. Sein Fehler.
Das ist ja klar, dass Hinteregger der Zielspieler bei einer Ecke ist. Also das Abraham oder Hinteregger.
Also ich meine, den muss ich halt mit einem markieren. Mann weniger, bei aller Liebe. Nicht bei Standard. Ist ein Mann weniger kein Thema.
Nein, das hat mir weniger
zu tun. Nee, glaube ich auch nicht. Gar nicht so sehr mit einem Mann weniger. Du weißt es doch selber. Dann hast du die Aufgabe, den Spieler halt 1 gegen 1 auch, ich sag mal, am Abschluss zu hindern. Hat Pavard
Hinteregger
am Abschluss gehindert, habe ich nicht gesehen.
Aber es war auch wahnsinnig schnell.
Aber das Entscheidende war das 3:1. Das war der Genickschlag und damit war das Spiel beendet, weil mit 10 gegen 11 kannst du gegen eine motivierte und wirklich sehr gut spielende Frankfurter Mannschaft das Ding nicht mehr drehen. Und gut, man hätte dann vielleicht Schadensbegrenzung spielen
können. Aber wenn wir dabei sind, die Frankfurter zu loben, da mache ich sofort mit. Also ich meine,
haben Sie Frankfurter, wir machen das sofort. Ja, warte. Wir sind sofort durch gleich. Natürlich kommen die Frankfurter nicht zu kurz. Körpersprache ist immer so ein schönes Wort, ne? Du hast ja auch gerade Dieter gefragt, wie er sich manchmal verhalten hat. Und über Thiago haben wir gerade gesprochen, Marcel, oder vorhin. Ich finde diese Szene so ein bisschen symptomatisch, ne? Schaut euch mal diesen Ball an.
Spektakulär.
Was hat er sich denn da gedacht? Nichts wahrscheinlich,
das ist, ne? Das ist ja nicht das erste Mal. Nur mal, Thiago ist doch ein vom Herrgott überreich beschenkt mit Talent, ein toller Fußballspieler. Guardiola war ja nicht ganz durchgeknallt, als er gesagt hat, den oder keinen. Also das ist doch ein wunderbarer Spieler. Nur, du musst wissen, wir haben geredet über Trainer, du musst wissen, wenn ich ihn hole, was ich von ihm zu erwarten habe. Der will alles so lösen. Das ist nicht das erste Mal. Ich hole dir 10 solche Szenen raus, wo er unter Druck ist, wo das die einfachste Sache wäre, hau ihn ins Aus. Hau ihn einfach ins Aus, weil jetzt hier nichts mehr geht. Und wenn ich was anderes probiere, schaffe ich Chaos. Und dann spielt er über den Kopf einen Ball in die von außen in die Mitte zurück.
Das hat er also nicht den, in der DNA. Hau den ins Aus.
Das hat er nicht.
Das
kann aber dann so. Muss ein Trainer aber ihm das beibringen.
Da sind wir wieder beim Trainer. Weiterspielen. Also den muss er nicht so spielen. Das ist,
und er ist damit. Und der soll dir die 6 spielen.
Das aber auch wenn es der Trainer sagen muss. Was ist mit den Mitspielern, Dieter? Ich meine, wenn der so ein Ding, da hat ja keiner irgendwie was zu ihm gesagt, oder? Da, ja, kommt, da würde ich ja mal ausflippen, oder?
Nein, ich finde den Pass, da hat er gar nichts dabei gedacht, weil das kannst du nicht bewusst spielen. Also aber
ich meine, die Trikotfarben waren
einem grandiosen, ne? Techniker wie Thiago misslingen 6-Meter-Pässe. Das ist das, was mir zu schaffen macht, wo ich sage, das liegt sehr, sehr tief. Der spielt einen an und spielt den Ball am Mitspieler ins aus 6 oder 7 Metern. Thiago ist ein Weltklasse-Fußballer. Wenn er einen Ball am Fuß hat, gibt es ganz wenige in der Welt, die besser sind wie er. Was ist da los?
Was ist los? Aber es ist bei Thiago gesagt, Lewandowski hat sich so gefreut, dass Coutinho kam. Ich weiß nicht, ob sich Thiago so unsäglich freut, jeden Tag vor Lachen nicht in Schlaf kommt, weil Coutinho jetzt da ist. Er ist eher ein Zehner. Und jetzt kommt einer, von dem alle sagen, du wirst jetzt hier das Spiel machen. Und Thiago, du spielst auf der 6. Mehrere Fragezeichen hinter diesem Satz.
Würde ich aber, Marcel, trotzdem ganz kurz da mal übergeordnet sehen. Wir kriegen Coutinho in die Bundesliga. Wir kriegen einen der besten oder Top 10 Spieler der Welt zum FC Bayern München. Also das sollten wir schon erstmal grundsätzlich positiv sehen.
Absolut.
Dass es dann in der Integration Probleme geben könnte. Brasilianer, wissen wir auch, jetzt wird langsam kalt in Deutschland. Das spielt alles eine Rolle. Aber grundsätzlich würde ich da jetzt nicht einfach anfangen zu sagen, der bringt es nicht. Das, glaube ich, hat man auch im ersten Jahr von Schalke nach Dortmund gespielt wie ein Weihnachtsmann. Und im Endeffekt ist dieser Druck groß. Auch für diesen Spieler, der diese Qualitäten hat. Und da wäre es ja jetzt völlig falsch, da auch zu sagen,
aber da bin ich wieder ganz
nicht direkt richtig. Zu, also Bayern München hat den Anspruch, weit zu kommen in der Champions League. Ja. Also da sind wir genau bei der
Person. Coutinho ist doch der, den du holst, damit er dich sofort besser macht. Und jetzt haben wir schon 10 Spieltage gespielt und jetzt warten wir immer noch. Jetzt sagst du so, jetzt wird es auch noch kalt. Also wann soll denn so ein Spieler...
Nein, aber da bin ich genau an dem Punkt, was wir vorhin gesagt haben. Nee, da spielen halt 11 und da können 5, 6, 7 Spieler verletzt sein, spielen trotzdem 11 herausragende Fußballer, die besser sind als sehr, sehr viel, fast als alles andere, was wir in der Bundesliga haben. So, ja. Es ist die Aufgabe des Trainers, nicht, ne? Das Orchestrieren, und das ist auch die Qualität eines wirklich herausragenden, eines Weltklasse-Trainers, das Orchestrieren dieser einzelnen Persönlichkeiten quasi, die in der Menge mitbringen, auch an Umfeld, an Geschichte, an Herkunft.
Ist es wirklich nur, wo kommen sie her?
Das glaube ich schon. Das auf den Platz zu zaubern und das zu managen, quasi so eine Kabine zu managen.
Dass es nicht nur eine Frage des Trainers ist. Aber ohne Trainer ist die Frage natürlich auch definitiv nicht zu beantworten. Also schaut es euch doch mal diese Diskussion aus Frankfurter Sicht an. Die haben ihre 3 besten Stürmer verloren, die zusammen irgendwie 75 Torbeteiligungen und Tore gemacht haben. Und der neue Trainer schafft es mit einer komplett neuen Mannschaft, jedes Wochenende ein Spielsystem hinzulegen, wo man merkt, das ist die Handschrift des Trainers. Der schafft es, Standardsituationen zu kreieren mit Hinteregger und Abraham, die immer wieder erfolgreich sind. Ja. Also du kennst daran eben
die Struktur. Du hast das Thema Bayern jetzt perfekt zugemacht und das machen wir mit Frankfurt weiter. Okay?
Darf ich noch eine Frage stellen zu den Bayern? Eine allerletzte.
Nein. Denn?
Perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Zu der Frage kommen wir gleich noch. Jetzt wollen wir die Frankfurter ein bisschen loben. Das wolltet ihr nämlich auch noch tun. Ich steige da gerne mit ein. Also sie haben die Münchner phasenweise schwindelig gespielt. 17-7 Torschüsse. Und wir wollen ja nicht vergessen, sie haben ja die meisten Spieler aller Clubs schon in den Beinen und stehen in 3 Wettbewerben richtig gut da. Also haben da vor 21 Pflichtspielen 14 gewonnen. Stehen ja in der Bundesliga aktuell auf Rang 6. Und was ich auch noch herausragend finde, sie haben zu Hause immer noch nicht verloren. Also führen die Heimtabelle an. Ja, da wollen wir doch mal wissen, wo kann es denn hingehen für die Eintracht in dieser Saison? Was sagt der Trainer?
Natürlich haben wir gegen Leverkusen, also das Spitzenteam ist Bayern München, die absolute Top-Mannschaft der Liga, ist 6 Punkte gemacht. Wir müssen einfach auch schauen, dass wir auch auswärts punkten, wenn wir da weiterhin vorne dabei bleiben wollen, dann wird es nicht genügen, dass wir momentan die heimstärkste Mannschaft sind. Und das sind natürlich überragende Siege, aber wir müssen auch versuchen, auswärts zu gewinnen, um auch weiterhin vorne zu bleiben.
Also ein bisschen Euphoriebremse, es gilt noch an einigen Stellschrauben zu arbeiten. Da frage ich doch mal die Runde, was traut ihr denn der Eintracht zu?
immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Ja, sind ja auch ein paar Frankfurt-Fans hier, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Also Frankfurt muss man erstmal loben grundsätzlich, ne?
Hab ich schon versucht, ja.
Also ja. Oder? Wir sagen wir alle, ne? Das ist schon. Die meckern auch nicht über die vielen Spiele und so, die spielen einfach. Ne?
Bevor du eben dazwischen gegrätscht bist, war das, ja, das eine Argument, ging ja auf Kosten oder war ja das Kompliment an den Trainer. Aber es gehört eben auch eine Mannschaft dazu. Und das kann man auch wieder sich mit Bayern München in Beziehung setzen. Frankfurt läuft viel mehr als Bayern München. Die kämpfen, gehen viel stärker in die Zweikämpfe, sind wirklich von der ersten bis zur letzten Minute leistungsbereit. Und das ist natürlich, was die Spieler auch mitbringen und mitbringen müssen. Also wenn man sich die Laufleistung des FC Bayern mit den Top-Mannschaften vergleicht, ob das Borussia Dortmund ist, ob es RB Leipzig ist, Borussia Mönchengladbach, sie liegen immer ein Stück zurück. Und ich finde, das sieht man über die gesamte Saison, dass die Mannschaft vom FC Bayern eben nicht in der Lage ist, diese
Jetzt bist du ja wieder bei Bayern. Ich dachte, du wolltest Frankfurt
holen. Aber Frankfurt schafft es eben trotz dieser starken Umstrukturierung, das jede Woche aufs Spielfeld zu bringen. Die gewinnen nicht jedes Spiel damit, aber man erkennt, was die Mannschaft will und man erkennt, was die Spieler wollen. Und das ist natürlich, was diesen gesamten Verein mittlerweile schon seit einigen Jahren auszeichnet und was, glaube ich, auch selbst den ehemaligen Trainer dazu verführt zu sagen, wir haben auch die besten Fans der Welt.
Also eine sehr wichtige Konstante ist da jetzt seit 3 Jahren Freddy Bobic. Du hast einen Sportvorstand. Dieter, bitte sag gleich was dazu. Wenn du dann so eine Achse hast mit Freddy, mit Hübner und dann mit Adi Hütter und vorher Niko Kovac, nicht vergessen. Ne? So. Pokalsieg geholt. Das sind alles Entscheidungen gewesen,
ja, von ganz oben,
die wunderbar gepasst haben. Und dann spürst du auch als Spieler, dass dort eine Philosophie da ist. Der wird gnadenlos gefolgt. Und dann ist es wirklich etwas Besonderes, dass man Bas Dost und André Silva holt und die funktionieren gleich. Also das ist wirklich auch was Besonderes. Das schafft man eben nicht so oft und deswegen das auch nicht total verallgemeinern, dass das jeder machen kann, weil solche Wechsel, gerade aus dem Ausland, das ist dann wirklich wirklich richtig.
Aber Paciencia wurde ja schon rangeführt als in der letzten Saison mit den drei Superspielen, wurde schon rangeführt und ist jetzt eine zentrale Figur im Angriff. Also das ist ja nicht nur Zufall, was dort passiert, sondern man erkennt tatsächlich einen Plan dahinter.
Habe ich gesagt,
also, genau, das ist halt eben sehr, sehr kreativ, aber sehr, sehr clever auch gescoutet, weil du eben die Spieler geholt hast, die du verloren hast. Bas Dost passt da halt auch in das System rein. Du hast jetzt nicht gesagt, ich verliere meine Büffelherde.
Du meinst die Spielertypen.
Die Spielertypen, genau. Also ich verliere meine Büffelherde und jetzt sattel ich auf Kamele um. Ja. Nein, es wurde eigentlich, das System stand über allem. Und da wurde halt von Freddy Bobic sensationell
gescoutet. Ja, total gut. Der Name, der da jetzt gerade bei der Aufzählung nicht gefallen ist, Ben Manga heißt der Kollege, der in Frankfurt den Scouting-Bereich leitet. Und derart gut organisiert ist, dass er wirklich auf Knopfdruck, ich meine, gut, das sollte der Anspruch eines jeden Bundesligisten sein, und Frankfurt funktioniert wirklich herausragend, die auf Knopfdruck bei Name XY könnte uns verlassen, zu dem Zeitpunkt 5, 6 Kandidaten liefert, die Nennung auch greifbar sind. Also du regierst den Markt, du schaust, was ist für uns da statt, und da sind wir vielleicht auch wieder bei den Bayern, das zu nehmen, was dir in den letzten Wochen dann der Markt anbietet und in den Kader
Aber das spült, ist doch einer der großen Unterschiede, und deswegen sind wir dann doch wieder bei Niko Kovac. Niko Kovac in Frankfurt hat wunderbar funktioniert. Ja. Die Ansprüche, wir müssen schon ein bisschen fair bleiben, die Ansprüche bei der Frankfurter Eintracht sind andere als bei den Bayern. Erinnern wir uns an den Sommer, als Sané sich verletzte. War klar, das ist eine absurd schlechte Transferperiode. Die Bayern machen alles falsch. Also wirst du getrieben und holst dann Coutinho aus dem Hut. Weltklasse. Überragend, da bin ich völlig bei dir. Nur ein Satz noch dazu. Wenn Coutinho nicht genauso nicht funktionieren wird wie James Rodriguez, dann allerdings gibt es hier noch hat Niko Kovac ein weiteres Problem. In Frankfurt, ich erinnere mich, das erste Jahr mit Freddy Bobic, eine Ansammlung, ich weiß nicht, aus 30 Spieler aus 40 Ländern.
Alle ausgeliehen, also, glaube ich auch. Ne?
Wenn das funktioniert, wenn die nicht absteigen, dann fresse ich einen Besen. Erstes Jahr funktioniert.
Hat er geschmeckt, ne?
Danach gehen Spieler weg. Letztes Jahr die drei Stürmer. Denkst du so, jetzt ist doch aber mal gut. Frage, was trauen Sie der Frankfurter Eintracht dieses Jahr zu? Naja, also die sollten jetzt aber mal sich freuen, dass sie Europa-Liga spielen und danach sich damit abfinden, dass es schwer wird, in der Liga zu bleiben. Halleluja, 5-1 gegen die Bayern. Der große Fußballphilosoph Hermann Gerland sagt, immer Pech ist einfach nur Chance. Und immer Glück ist möglicherweise gut gemacht.
Soll ich mal
das ist ein toller Spruch. Immer Glück ist möglicherweise Können.
Die Phrase ist so gut, das haben wir nicht. Eine schöne Geschichte haben wir noch von dem Spiel gestern. Uns entgeht ja nichts, die das weißt du. Ne? Sport 1 deckt auf. Der Reklamierarm war wieder unterwegs gestern.
Das ist eine Frage der Zeit, bis er ehrlicherweise wegen einer Zerrung im Arm nicht mehr spielen kann, weil es ist ja wirklich, nach jedem Gegentor geht das Ding hoch. Spektakulär.
Aber es ist wirklich ein Reflex irgendwie, ne?
Oder? Ja, das ist bei ihm drin. Hat leider nie recht.
Hast du schon mal gesehen, Dieter?
Nee.
Irre. Beim Gegentor macht Manuel Neuer sehr häufig.
Ist auch nicht sonderlich sportlich, ehrlich gesagt.
Aber mittlerweile kann der Schuss selbst aus 30 Metern rein, dann geht der Arm trotzdem hoch.
Dass es den noch nicht im Fanshop
gibt, wird das Abseits, wird das nicht Manuel Neuer entscheiden.
So, dann kommen wir zum Tabellenführer. Das 1:2 im Pokal war offenbar nur eine kleine Dille für Mönchengladbach, denn in der Liga, der Text stammt nicht von mir, wollte ich schon mal sagen, ne? Galoppieren die Fohlen weiterhin vorne weg. Ja, ja. Der Sieg in Leverkusen war schon der 6. aus den letzten 7 Spielen. Ja, ich zahle mal.
Für wen denn?
Tabellenerster, nur eine Momentaufnahme? Oder hat es wirklich Klick gemacht bei den Mönchengladbachern?
Jetzt haben wir es heute wieder geschafft, die Tabellenführung zu verteidigen. Das ist wunderschön. Wir haben 22 Punkte. Das ist das, was für uns das Wichtigste ist.
Macht dann natürlich schon Spaß, Punkt 1 zu gewinnen, aber auch Punkt 2 zu sehen, wie wir das gemacht haben.
Unter ihrem neuen Trainer Marco Rose präsentieren sich die Borussen als clever agierende Einheit. Hohes Tempo gehend, aggressiv in den Zweikämpfen und effizient vor dem Tor. Stellvertretend für die gelungene Transferpolitik Markus Thüram, der in Abwesenheit seiner verletzten Stürmerkollegen Plea und Embolo seinen bereits 4. Assist beisteuerte und natürlich das Siegtor. Schon der 5. Saisontreffer des Franzosen, ein Top-Einkauf und blitzschnell integriert.
Wenn gute Typen auf gute Typen treffen, dann geht es relativ schnell.
Und wenn ein guter Trainer auf einen guten Kader trifft, kann sich auch schnell Erfolg einstellen. Aber eine Tabellenführung nach 10 Spieltagen, das muss mehr sein als eine Momentaufnahme. Und trotzdem stellt sich die Frage, wie lange können die Gladbacher da oben bleiben?
Du traust ihnen relativ viel zu, ne?
Ich traue ihnen relativ viel zu. Also ich sage, sie können sehr, sehr lange da oben bleiben. Das ist jetzt ja diese Saison, über die auch seit Jahren eigentlich alle immer sprechen. Wenn die Bayern nicht da sind, tut mir leid, dass wir immer wieder irgendwie dieses Wort einbauen müssen. Wenn die Bayern nicht da sind, dann müssen wir zeigen,
dass
wir da sind.
Das ist ein bisschen Absicht jetzt von euch aus.
So, die Dortmunder haben das bisher nicht so wirklich gemacht. So, Gladbach hat eine Menge und hat sich, finde ich, sehr, sehr stark aufgestellt. Sehr, sehr mutigen Move gemacht. Max Eberl, der in meinen Augen auch in einem Atemzug mit dem anderen Sportvorstand, Freddy Bobic, zu nennen ist, als absolute Sahneführung in meinen Augen in der Bundesliga, haben das sehr, sehr gut gemacht, dass sie im Erfolgsfall letztes Jahr trotzdem gesagt haben, ich möchte mich strategisch verändern, weil ich glaube, dass wir noch größere Chancen haben, auch die nächsten Jahre erfolgreich zu gestalten. So, sie haben nicht nur den neuen Trainer geholt mit Rose, sondern sie haben auch drumherum Funktionsteam ganz neu aufgestellt. Wir haben Alex Zickler gesehen drei, vier andere, also wirklich eigene Bereichscoaches sozusagen.
Auch Fußballer mit reingenommen wieder.
Eine Menge gemacht, ein sehr gutes Scouting auch. Ne? Die Spieler, das ging gerade aus dem Bericht hervor, funktionieren sehr, sehr schnell. Schöner Satz, ne? Wenn gute Typen auf gute Typen treffen, hat er gerade gesagt.
Ja, Marco Rose, dann funktioniert gute Typen. Das. So einfach ist es, Erfolg zu haben.
So einfach ist es häufig. Ich glaube, Gladbach hat deswegen auch eine Chance, ne? Weil dieser Verein wird getragen, hat bundesweit eine super Euphorie. Das ist so eine Euphoriewelle, auf der du relativ lange unterwegs sein kannst. Wir haben schon in der Europa League haben wir gerade drüber gesprochen. Vielleicht war dieses Wolfsberger, dieses Spiel, relativ schwache Spiel gegen Wolfsberger AC, so ein bisschen der Wachrüttler. Was muss man eigentlich tun, um...
Also gut stehen sie da immer noch nicht, muss man natürlich sagen. Nee. Sie haben noch eine Chance. Jetzt Pokal sind sie aber auch raus. Ne? Sie haben einen überragenden Neuzugang. Schauen wir mal.
Thuram,
Nur den. Ja.
Wahnsinn.
Weißt du eigentlich noch, dass dein Vater sich früher mit Knoblauch eingerieben hat? Weißt du es noch?
Nee, ehrlich?
Deswegen hat er jeden Zweikampf hinten gewonnen, da wollte keiner.
Jetzt aus den 90ern.
Die waren froh, dass sie wieder auf dem Weg waren. Ja,
ja, aber das ist natürlich...
Wusstest du nicht? Ich wusste, also nicht immer, nicht immer, aber er hat es mal gemacht. Ja, weißt du. Nee. Okay, so jetzt, sorry.
Nein, aber die Qualität, die Thüram mitbringt, das ist schon erstaunlich. Und da ist es auch wieder ein schönes Beispiel, wie schnell das geht. Und da muss man auch noch sagen, das ist natürlich dann bitter. Wenn Coutinho eben nicht gleich funktioniert, muss man das auch diskutieren. Aber das ist ja auch ein fertiger Spieler, schau mal, das ist ja so viel Power. Und ich meine, Wendell hat immer noch Gleitschuhe an. Also da, da muss ich ganz klar sagen, als Trainer, acht nochmal auf Wendell.
Wenn du ausrutschst, ne?
Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist
mir wirklich in 500 Spielen einmal passiert, weil dann habe ich lieber solche langen Stollen drunter, um eins gegen eins auch diesen Tyram wenigstens versuchen zu stoppen.
Hattest du immer diese Stollen, auch bei 40 Grad, weiß ich.
Ja,
der Boden war so hart und dann hinterher kam es an. Aua, meine Füße hast du dann gesagt. So, schauen wir auf das... wieder vielleicht auf das zweite Tor, das er dann selbst gemacht hat. Ähnliche Situation, ne? Über rechts, das 2-1.
Geht ein bisschen, auch guter Kombinationsfußball.
Geht ein bisschen einfach, aber wieder.
Auch die nötige Schärfe, den so dann wieder vors Tor zu bringen, das ist Qualität. Und
vor allem, wenn du zweimal so ein identisches Tor schießt, ist das eben auch kein Zufall mehr, sondern das wird auch schon unter der Woche wahrscheinlich extrem oft und immer wieder wiederholt, dass du da eben die Abläufe drin hast. Und jetzt, ich erlaube es mir auch nochmal beim FC Bayern, ich habe lange kein Tor mehr vom FC Bayern gesehen, was extrem nach einem Raster aussah. Aber gestern, ganz viele Tore übrigens in der Bundesliga, waren ja gestern ohnehin wahnsinnig viele, sind ehrlicherweise so gefallen, sind über rechts oder über links dann einfach so gefallen. Fakt ist, wenn du zweimal ein Tor so machst, dann ist es Plan und kein Zufall. Und das spricht in der Tat gerade für Gladbach. Wenn du in Leverkusen gewinnst, das ist dann auch kein Zufall mehr.
Aber so ein Tor haben die Bayern auch gegen Bochum gemacht. Kimmich überläuft bis hinter der Kette und Luft auf den zweiten Posten auf Gnabry und das Spiel wird gedreht. Nein, die Qualität haben die Bayern. Also das, da müssen wir, das jetzt sollen wir nicht. Bayern nicht und die anderen, ja.
Nein, so ganz schön. Der Name ist ein prima Einkauf.
Und 9 Millionen ist ein
Schnapper. Ja, aber es wäre ein Fehler. Ne? Ja, aber nochmal, fair bleiben. Andere Ansprüche bei Gladbach als bei Bayern. Ja, wenn die Bayern Thuram holen, sagen wir, noch einen, der erstmal sich hier zurechtfindet.
Ja, das ist klar.
Nein, deswegen ist Thuram nicht der Schlüssel der Geschichte. Der Schlüssel bei Gladbach ist, ein Trainer hat eine Idee, hat einen Plan und holt aus der Mannschaft, die wunderbar zusammengestellt ist, das Maximum raus. Mehr verlange ich von keinem Trainer der Welt. Und die Art, wenn du ihm zuhörst, das ist ja ein ganz, ganz nachdenklicher Typ, der Rode. Der sagt eben, wir gewinnen, sehr schön, aber was mir gut gefällt, ist die Art, wie wir es gewinnen. Soll heißen, nicht ich bin der Größte, den es gibt, sondern, aber natürlich schwingt das mit. Ich habe eine Idee und weißt du was, die setzen wir um. Die Mannschaft hat es verstanden, die Mannschaft will das, die Mannschaft muss laufen, vielleicht noch ein bisschen mehr als unter Hacking. Also das musst du wollen. Und das muss ein Trainer in eine Mannschaft implantieren. Und das ist ihm gelungen. Und solange sie das an ihre Möglichkeiten gehen, im Maximum, werden sie da oben dabei bleiben, wenn die anderen es nicht tun. Ja. Und wenn die es nicht tun, wird es in diesem Jahr offenbar möglicherweise jemand geben, der das, was da rumliegt, aufhebt endlich.
Dieter, also entscheidend ist, glaube ich, Max Eberl hat natürlich eine sehr, sehr mutige Entscheidung getroffen. Sehr, sehr früh.
Ja, sehr mutig.
Sehr, sehr früh in der vergangenen Saison einen Dieter Hecking, der ja gute Arbeit gemacht hat, ihm zu sagen, es geht nicht weiter und frühzeitig eben einen Trainer zu holen, der in Anführungszeichen nur in Österreich bisher wirklich Großartiges geleistet hat. Ich sage das nur ganz bewusst, weil ich kenne Red Bull Salzburg sehr, sehr gut. Das ist eine klasse Arbeit, die er dort schon vollbracht hat und das setzt er eben jetzt konsequent fort. Aber ich finde den Schritt von Max Eberl unheimlich mutig, eben diesen Schritt sehr, sehr früh zu gehen, wirklich strategisch so ein Thema anzugehen. Die Saat geht im Moment auf. Ich sage nochmal, wir sollten immer ein bisschen aufpassen. Es ist eine Momentaufnahme, auch was Frankfurt anbelangt.
Es gibt ja wöchentlich den Doppelpass
insofern. Ja, es gibt Gott sei Dank wirklich den Doppelpass. Aber im Moment ist gar keine Frage, ist das,
ja, wenn das kein Zufall. Gegen Rom verlieren, bist du in der Europa League in einer ganz schwierigen Situation.
Ja, genau,
im Pokal bist du raus gegen Dortmund gerade. Also das kann auch alles relativ schnell kippen. Ich glaube aber auch, dass die Gesamtkonstellation in Mönchengladbach dafür sorgen wird, dass der Verein bis zum Ende der Saison oben bleibt. Kommt drauf an, ob Borussia Dortmund und Bayern München die Kurve kriegen.
Also wir haben noch viel zu besprechen, ne? Unter anderem das Berliner Derby. Dieter, du hast ja nie ein Berliner Derby in der ersten Liga logischerweise nicht erlebt.
Ich habe das so ein Derby nie erlebt.
Genau, also da gab es also einige
damals
Szenen.
Damals waren wir noch nicht in einer Liga.
Wir schalten natürlich auch noch nach Berlin und an der Säbener Straße ist immer noch Stefan Kumberger. Es scheint vielleicht neue Entwicklungen zu geben. Band live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24, Doppelpass. Wir schalten nochmal zu Stefan Kumberger an die Säbener Straße. Stefan, tut sich was und wenn ja, was?
Ja, es wird schon kolportiert, dass Niko Kovac bleiben darf. Und zwar noch bis zum Spiel gegen Dortmund. Und das deckt sich auch mit den Eindrücken, die man hier an der Säbener Straße gewinnen kann. Es ist alles sehr ruhig. Es soll Normalität dargestellt werden. Das Training hat 70 Minuten gedauert. Die ersten Spieler haben das Trainingsgelände auch schon wieder verlassen. Die Sitzung vor dem Training war nicht unüblich lange. Also die Bayern bemühen sich um Normalität. Es gibt auch ein paar Spielerinterviews, die gegeben werden. Da wird der Termin nicht abgesagt. Also das deutet alles schon viel darauf hin, dass die Bayern normal hier weiterfahren wollen und Niko Kovac zumindest die Spiele gegen Olympiakos und gegen Dortmund geben wollen.
Du bleibst bitte trotzdem vor Ort, falls doch noch irgendwas passieren sollte. Wir sind nachher nochmal wieder bei dir. So, jetzt kommen wir zum Berliner Derby.
Du hast ja Berliner Derby, okay.
Du hast es ja angeschaut gestern, oder?
Ja, klar, habe ich.
Das erste in der ersten Bundesliga, das muss man auch noch mal sagen. Kein ungetrübtes Vergnügen angesichts des Verhaltens einiger Fans allerdings. Es drohte sogar zwischenzeitlich ein Spielabbruch. Richtig schlimm wurde es aber erst nach dem Abpfiff.
Negativer Höhepunkt, der versuchte Platzsturm vermummter Chaoten aus der Fankurve der Eisernen. Unterbunden durch das beherzte Eingreifen der Unionsspieler, allen voran Tormann Gikiewicz. Dabei hatte alles so schön angefangen, kreativ, farbenprächtig und stimmungsvoll. Dann die erste Unterbrechung. Vergleichsweise harmlos, denn spätestens nach Seitenwechsel stand die Partie kurz vor dem Abbruch. Der besonnene unparteiische Aitekin schickte die Mannschaften für 5 Minuten in die Kabine. Überall Feuer und beißender Rauch. Und wenn solche Verhältnisse herrschen in einem Bundesliga-Stadion, dann ist das eine Schande und kein Fußballfest. Ach ja, Fußball. Ja, Fußball wurde auch gespielt. Und zwar vom Underdog aus dem Osten der Stadt besser als vom großen Rivalen aus dem Westen, der darum verdientermaßen unterlag. Waren zwar nur 3 verlorene Punkte für die Hertha, aber angesichts der vielbeschworenen Bedeutung des Berliner Showdowns muss man durchaus einer Frage nachgehen. Wie schwer wiegt diese Derby-Niederlage?
Die da vor allen Dingen für die Hertha natürlich, ne?
Ja, also
warum hinken Sie den Ansprüchen so hinterher? Also nicht nur in dem Spiel.
Das kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich muss sagen, ich wäre nach so einem Spiel stinkesauer gewesen, weil das ist ja, das geht auch gegen die Ehre. Nicht, dass man verlieren kann gegen Union, das will ich gar nicht sagen, sondern ich fand den Auftritt in der ersten Halbzeit blutleer. Da war wirklich gar kein Wille erkennbar, dass die das Spiel gewinnen wollen.
Keine Derby-Mentalität, sagst du?
Ja, aber keine Derby-Mentalität. Union hat viel mehr gezeigt, dass sie das Spiel gewinnen wollen. Auch nicht eine Riesenleistung abgeliefert, aber ich muss sagen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten wirklich mehr gezeigt, dass sie das Ding ziehen wollen. Und das, am Ende haben sie es auch verdient gewonnen, auch wenn es glücklich war mit dem Elfmeter. Aber das muss man wirklich sagen, ich war da sehr überrascht. Ich hatte eigentlich erwartet, dass es ein ganz leidenschaftlich geführtes Spiel wird, das eben wirklich zwei Mannschaften sieht, die beide zeigen, dass sie das Ding gewinnen wollen. Und das habe ich nicht gesehen.
Kalli, eigentlich hat man das Gefühl, bei der Hertha ist nur eine Frage der Zeit, wann man wieder international spielt. Ne?
Ich habe das
Gefühl,
kannst
du das erklären? Aber die Ansprüche kommen ja wieder dahin jetzt. Ne?
Das, was wir bisher in der Tabelle sehen und an den Ergebnissen, das überrascht mich nicht. Hertha hat für mich nicht ansatzweise ein Potenzial, um zu den 7, 8 Clubs da oben zu gehören. Und ob du dann um Platz 12 oder 13 spielst, mal schauen. Aber genau wie Herr Hoeneß das richtig sagt, Hertha hat nicht ansatzweise die Qualität, und in so einem Spiel nicht 100% geben zu können, dann verlierst du es am Ende. Zum Glück übrigens völlig verdient, weil eine Nullnummer, das wär echt gemein für die Unioner gewesen. Hertha ist schlicht und ergreifend kein gutes Team. Das ist graues Mittelmaß und deswegen stehen sie da, wo sie stehen.
So sehr ich dich mag und deine Meinung häufig teile, da muss ich dir natürlich...
Sehr gerne, hatten wir auch besprochen.
Da muss ich dir natürlich widersprechen.
Weil, warum musst du widersprechen?
Nee, weil ich da Hertha schon besser sehe und auf dem klugen und stärkeren Weg sehe. Jetzt auch mit dem Switch auch zu Kobel ähnlich... finde ich die Situation mit Gladbach, wie wir gerade gesprochen haben. Also auch, man hätte jetzt den Trainer nicht auswechseln müssen.
Doch.
So, dass das, ja, aber
nach so langer Zeit mit Herrn Dardai musstest du in Berlin
mal. Ich fand auf jeden Fall ein super Signal. Ich finde auch, was sie gemacht haben in der Sommerpause, 2, 3 hochinteressante Transfers, Spieler gehalten, die auch anderswo sehr begehrt waren. Insofern nach dem leichten Stotterstart, anfangs haben sie ja, glaube ich, 1-1 in München gespielt, so. Dann gab es 3-4 Spiele, wo es doch ziemlich stotterte. Aber jetzt haben sie in meinen Augen einen Weg eingeschlagen, der sich schon Richtung 6-7-8 auch führen wird. Das Potenzial haben sie in meinen Augen auf jeden Fall mit der Stadt dahinter, auch mit dem, was an finanziellen Möglichkeiten da zukünftig zur Verfügung stehen wird. Sie haben eine Ruhe im Verein. In meinen Augen, daher war ich genauso überrascht wie Sie, dass es halt in der ersten Halbzeit, ja, dass sie es irgendwie nicht begriffen hatten, so das war. Ne? Also das, vielleicht sind sie dafür nicht, oder viele Spieler nicht genug Berliner, um dass sie wussten, was das für ein historisches Brett ist und was man da reinwerfen sollte in so einem Spiel. Aber da war ich echt überrascht, weil ich hätte auch gesagt, das nehmen sie an. Und wenn es dann wirklich auf, zum Duell auf Augenhöhe spielerischer Natur kommt, dann werden sie das Ding eigentlich auch gewinnen. Also das war ein Sieg der Leidenschaft und der Einstellung gestern.
Also ich war gestern im Stadion. Also ich erst generell finde ich die Einschätzung von Hertha kann ich nicht so teilen. Ich finde, ich sehe die Entwicklung nicht so positiv. Und was ich sehe, ist, dass sie jetzt mehr finanzielle Möglichkeiten haben als in den vergangenen Jahren. Aber dass daraus jetzt grundsätzlich was Neues entstehen würde oder auch ein neuer Spirit oder um diese Mannschaft, um diesen Verein, kann ich nicht sehen. Ich finde eher sogar, wenn man Union Berlin sieht, dass die eine Story zu erzählen haben und dass da auch etwas an Energie in dem Verein ist, was Hertha nicht schafft herzustellen. Und ich fand, gestern war es ehrlicherweise auch ein sehr schlechtes Spiel. Es war wirklich ein schlechtes Spiel. Und die Hertha hat in der ersten Halbzeit sich total passiv verhalten. Und in der zweiten Halbzeit war es eher ein Dahingeplätscher, wo man denkt, es ist eigentlich ein typisches 0-0-Spiel. Und ein Spiel, wie wir es wirklich ganz sehr, sehr durchschnittlich, wo man nie das Gefühl hatte, das ist eigentlich ein Derby. Was da draußen passiert ist, das war im absurden Widerspruch zu dem, was auf dem Spielfeld passiert ist. Also das war, finde ich, sportlich. Das war eine große Enttäuschung gestern.
Müssen wir gleich darüber sprechen, natürlich, Steffen. Lass uns auf das einzige Tor gucken, beziehungsweise erstmal auf die Entstehung. Dennis Aitken, der Schiedsrichter, war sich sofort sicher, hat sofort Elfmeter entschieden hier.
Lothar gegen... Schon sachlich abgeräumt, kurz vor Schluss.
Also Gentner. So, jetzt gibt es viele, die sagen, ja, wieso, der hat doch den Abschluss. Ne? Der ja,
aber die Grätsche geht natürlich dann...
Ja, das ist Kamikaze.
Aber die geht natürlich Richtung Ball und dann am Ende auch voll gegen den Gegner. Also diese... So darfst du natürlich nicht die 1-gegen-1-Situation führen.
Guck mal auf die Sohle.
Hier können wir es gut sehen.
Guck mal auf die Sohle. Du siehst, wenn ich die Sohle sehe, weiß ich immer, Achtung, da stimmt was nicht. Trifft er den Ball? Nein. Ob der vorher kurz den Ball davor in irgendeine Richtung gegeben hat, der Gentner, ist mir wurscht.
Nein,
das ist ein klarer Elfmeter.
Also du grätschst, um den Ball zu treffen, aber der Ball ist ja so weit weg, dann solltest du nicht runtergehen, oder? Also das ist ja ein Risiko, dort so in den Zweikampf zu gehen. Wahnsinn. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen, weil ich ja in Berlin wohne. Also das war gestern sehr, sehr bitter, aber ich bin auch nicht so negativ, was Hertha betrifft. Also die haben Luke Bakio geholt, Boyata, die haben Ibisevic vorne, die haben Selke, Dilrosun, die haben Qualität. Und die haben jetzt das mal 3 Spiele abgerufen, gestern nicht. D'accord, das war zu wenig, aber eben auch Derby, das ist schon auch kritisch zu sehen. Nur, wenn einer absteigt von den beiden Vereinen, dann ist es Union. Also das sollte man schon noch mal klarstellen. Und ich glaube,
die Wette würde ich gerne jetzt mit dir.
Ja, halte ich voll dagegen.
Wollen wir Wette machen, am Ende der Saison steht Union vor Hertha? Aber Union hat doch nie einen anderen Anspruch.
Sofort.
Wenn sie das ändern, sind sie verrückt.
Mache ich sofort.
Also Union, da haben wir doch wieder das, wir haben über Frankfurt geredet und auch über die Bayern, glaube ich, haben wir geredet. Bei Union, sie rufen das ab, was sie können. Sie können nicht mehr. Und wenn sie das behaupten, nie im Leben. Nur ich kenne Urs Fischer aus der Schweiz noch.
Tun sie ja nicht.
Nie im Leben. Die wissen genau, wo sie herkommen, was sie drauf haben. Und das rufen sie ab. Mehr kann ich von ihnen nicht verlangen. Und wenn das reicht... Darf sich Hertha fragen lassen, mit welchem Irrsinn sie da hinfahren? Dürfen sich die Dortmunder fragen lassen, wie sie da 3 Punkte lassen von den Möglichkeiten und von der individuellen
Klasse? Aber ich möchte auch, dass das nicht falsch rüberkommt, Marcel. Also ich war auch beim Aufstieg dabei gegen Stuttgart. Da ist eine Emotion, wenn du gestern da live warst. Das ist was Besonderes in Deutschland gerade. So ein Traditionsverein aus Ostdeutschland jetzt in der Bundesliga zu sehen.
Das hilft dir aber alles wundervoll. Nicht, wenn du es nicht auf den Platz bringst. Und sie kriegen es hin. Damit machen sie offenbar ein paar Dinge völlig richtig.
Und die haben ein wahnsinnig schweres Auftaktprogramm. Die haben alle guten Gegner schon gegen sie schon gespielt. Also Union ist vom Tabellenstand, vom Punkteschnitt her wahrscheinlich besser, als sie das selbst nach diesem schweren Auftaktprogramm erwarten konnten.
Okay. Ja.
Und ich finde, die zeigen wirklich genau das, was sie können. Und das musste, da komme ich eben dazu, das musste gegen Hertha gar nicht mal so viel sein. Und
Dieter wollte auch noch was sagen, bitte.
Und ich glaube eben, dass der Sprung für die Hertha, dass die besser werden im Moment und dass die auch einen besseren Kader haben in den letzten Jahren, das glaube ich auch. Aber dass der der Sprung nach ganz oben, wo die vier, die jetzt welche schon haben und auch die anderen Mannschaften, die drunter sind, wie Schalke, Frankfurt und so, ich glaube, die haben deutlich mehr Substanz als die Hertha. Von daher wird es für die unheimlich schwer in die Nähe.
Ja, das hat ja Tobi jetzt gesagt, unter die ersten sechs. Das sehe ich auch nicht. Aber es ist eine gute Bundesliga-Mannschaft, aber nicht mit dem Anspruch, in Europa zu spielen. Das muss wachsen. Und mit dieser Entscheidung, jetzt den Trainer zu wechseln. Und
Frankfurt war auch vor vier Jahren noch nicht das Eintracht Frankfurt.
Also ihr wollt nicht, dass ich da noch was sage? Habe ich schon verstanden an der Stelle?
Ich bin früher immer gefragt worden, ob ich befürchte, dass Union aufsteigt, also in die erste Bundesliga. Ich habe immer gesagt, ganz im Gegenteil, ich würde mich freuen, wenn Union aufsteigt, weil in so einer Situation profitiert immer der Marktführer. Aber diese Rolle hat Hertha gestern nicht gespielt und der müssen sie gerecht werden. Klar sind, müssen die Ansprüche bei Hertha einfach ganz anders sein.
Natürlich.
Absolut. Du musst in der Hauptstadt musst du das Ziel haben, um die ersten sechs Plätze
zu schaffen. Die Fantasie, wie das auf einmal, wenn es 30 Jahre nicht geklappt hat, dass wir einen großen Hauptstadtclub haben, als einzige Hauptstadt in Europa, das international immer dabei ist. Mir fehlt wirklich die Fantasie und nur weil ein Investor mit ein paar Schecks um die Ecke kommt, fehlt mir die Fantasie, warum das jetzt auf einmal die nächsten 10 Jahre Hertha auf einmal der große Hauptstadtclub werden soll. Ja, sie sind in der Hauptstadt, aber Strukturen und Ausstrahlung ist dann eher ein bisschen mehr Provinz.
Marcel, jetzt lass uns noch mal, fing ja eigentlich ganz schön an mit Choreografie, haben wir gerade die Bilder gesehen und dann kam wieder das, was wir eigentlich nicht sehen wollten. Also das muss man ganz klar sagen. Das war Nachschuss.
Darf ich aber auch die hochgelobten Unioner auch mal fragen, mit welcher Entspanntheit diese Wahnsinnigen da über den Zaun klettern können. Wo sind da Leute, die Sicherheitskräfte, die sagen, nein, Betreten des Innenraums ist verboten. Deswegen gibt es hier einen Zaun. Die dürfen da entspannt drüber gehen. Leute, das ist... wenn du dir das alles anguckst, und es fing natürlich auch an mit Pyro aus, und zwar abgeschossener Pyro, oder wie immer das heißt, ist mir auch wurscht, wie es heißt, jedenfalls
Flagge hat es im
Stadion nichts verloren, kam aus der Hertha-Ecke. Da wackelt der Schwanz mit dem Hund. Wir werden jetzt gleich wieder in den nächsten 10 Minuten darüber reden, wie geht man mit sowas um? Antwort, ich will gar nicht damit umgehen. Das hat im Stadion nichts verloren. Die musst du wegtun. Das geht nicht.
Aber wer kann
das hat auch mit Stimmung nichts zu tun, mit Ultras nichts zu tun. Und deswegen ist jeder auch aus der Branche selber, also der Polter, der den Elfmeter da schießt, der sagt dann in einem Interview hinterher, ja, man muss das mit dem Pyro schon ein bisschen differenziert sehen, weil das gehört zu einem Derby dazu. Das ist eine super Stimmung. Allerdings als ein Feuerwerkskörper, wie er später hörte, Meter neben seinen Kindern eingeschlagen ist, fand er das plötzlich nicht mehr
so schön.
Also, irgendwann mal sagen, pass auf, das geht nicht. Das geht nicht und das muss raus. Und wer sich nicht dran hält, ein Stadion kann nicht ein verdammter rechtsfreier Raum sein. Alle die Dinge, die du sonst nicht machen darfst, gehen auch im Stadion nicht. Und das muss losgehen von der Vereinsführung bis zu den Spielern, auch der Umgang der Spieler miteinander. Das alles ist eine Gemengelage, die das alles offensichtlich anzieht. Und irgendwann halten wir das für normal.
Dieter, du hast eben... Es gab für dich einen Held. Nein, ein Held des Spieltages.
Es ist nicht Sebastian Polter, der das entscheidende Tor geschossen hat, auch zum Spieler des Tages, sondern der Torwart von Union Berlin. Das fand ich große Klasse, dass der den Mut hat, sich da dagegen zu stellen. Wenn ich das sehe, dass da vermummte Leute im Stadion sind, im Innenraum sind, das sind doch fürchterliche
Bilder.
Die will doch kein Mensch sehen.
Weil es mir so auf der Seele brennt. Marcel hat das völlig richtig gesagt, mit welcher Entspanntheit diese Jungs in den Innenraum gehen.
Die Vereine sind in allererster Linie daran schuld, dass wir immer wieder solche Bilder sehen. Ob das in Dresden ist, ob es in Hamburg war, ob es in Köln ist.
Auch in Frankfurt,
die wir so
gelobt haben.
Im Ausland auf ihren Europapokalreisen. Woran liegt es? Weil die Vereine eben nicht durchgreifen. Sie kennen doch jeden einzelnen Pappenheimer, jeden einzelnen Fan, weil es sind ja meistens nur ein paar Dutzend von den wirklich harten Ultras. Da kann mir keiner was erzählen, die Vereine kennen sie. Und sie greifen seit Jahren nicht durch. Und solange die Vereine nicht dafür sorgen, dass diese Vollidioten, entschuldigt, da rausgeschmissen werden und einfach nicht mehr ins Stadion kommen und damit möglicherweise eine Selbstbereinigung auch innerhalb dieser Fanszene dann mal passiert, werden wir die Zustände immer wieder haben. Und natürlich sieht es toll aus, mal ein bisschen Pyro zu haben. Allerdings in Südamerika funktioniert es eben manchmal. Wenn hier wirklich Vollidioten bewusst irgendwo auf Leute schießen, ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis was passiert. Und dann stehen die Vereine doof da. Die sind dafür verantwortlich, dass sie ihre Schwachsinnsfans aus den Stadien rauskriegen.
Warum ist es so ein schweres Thema?
Da muss ich wirklich energisch widersprechen. Ich glaube, dass die meisten Vereine wirklich sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Und ich glaube sogar, dass sie gar nicht so schlecht beraten waren, da jetzt nicht mit großer
Polizei zum Beispiel, oder
Zahl von geschützten Polizisten aufzutreten. Ich glaube, dass das gestern hätte total eskalieren können, wenn da noch Polizei mit dazugekommen wäre. Ich sage, also ich habe das lang genug gemacht. Es ist ganz, ganz schwierig, dieses Thema in den Griff zu kriegen.
Keiner hat gesagt, dass es leicht ist.
Das ist brutal schwierig, weil du mit Leuten argumentierst, wo Argumente überhaupt nichts zählen.
Aber
das ist denen vollkommen wurscht. Die haben auch mit Fußball
nichts. Aber wenn ihr mit denen diskutiert, dann kennt ihr sie doch. Warum kommen die denn dann ins Stadion? Ich verstehe es nicht.
Das mit dem Wegsperren ist immer so eine Geschichte. Wir sind im Rechtsstaat. Also das muss man
ganz ehrlich
sagen. Alles
aber die können doch Dauerkarten entziehen und einfach sagen, ihr kommt nicht mehr ins Stadion.
Damit wäre mal anfangen. Werden Karten ausgetauscht.
Das ist so einfach gesagt. Ich bin komplett bei Ihnen. Und ganz auch gestern die Szenen, die man gesehen hat mit diesen Vermummten, die wirken natürlich sehr bedrohlich. Und das will man natürlich nicht sehen. Tatsächlich war das die weniger bedrohliche Situation als das, was passiert ist, wenn die mit der Pyrotechnik geschossen worden ist. Und ich finde, Sie haben vollkommen recht. Ich meine, wenn die Polizei versucht, dann in diese Blocks zu gehen oder wenn sie da aktiv wird. Vor kurzem hatten wir dieses Spiel Dortmund-Hertha, wo aus deutlich nichtigerem Anlass dort eingegriffen worden ist. Also was dort an Gefahrenpotenzial oder an Gewalt dann tatsächlich dann eskalieren kann. Also man muss sagen, es waren ganz hässliche Bilder und es ist sagen, was die aus staatlicher Sicht, was an Gewalt und an Verletzten passiert ist, das hat sich wohl im ganz kleinen Bereich abgespielt. Da kann ich jede Polizei verstehen, die nicht massiv in so einen Block reingeht und dann auch der Schiedsrichter.
Dann machen wir so weiter und sagen jedes Mal, Gott sei Dank ist heute wieder nichts passiert.
Aytekin sagte auch, also das Spiel abzubrechen, dafür hat es genug Anlass gegeben mit dem Beschießen, sogar bis auf die Trainerbank
und
die
Zuschauer.
Und dafür hätte es Gründe gegeben. Aber die Sicherheit des Stadions, wenn das Spiel abgebrochen wird. Das hat
mit der Polizei abgestimmt. Die haben ganz, ganz klar gesagt, mach weiter.
Weil die Gefahr in dieser Atmosphäre, dass da viel mehr passiert, die war riesengroß und zwar eine schwierige Entscheidung. Aber damit sind
wir doch genau wieder das, was ich vorhin sagte. Wir reden jetzt wieder darüber, wie ist man mit der Geschichte umgegangen. Es muss irgendwann mal gelingen. Und das ist, die Rugby-WM ist gestern zu Ende gegangen. Ich empfehle jedem mal, sich mal genauso wahnsinnige Fans, die mit einer Begeisterung rund um den halben Erdball fliegen, die sitzen draußen, die jubeln, eine Stimmung. Allerdings, Pyro geht nicht. Und aufeinander losgehen und vermummen, habe ich da noch nie gesehen. Das ist eine Krankheit. Und diese Krankheit musst du irgendwann mal heilen. Ich weiß genau, was Sie meinen. Natürlich überlegst du dir, wenn ich alle Ultras über einen Kamm schere, dann habe ich eine Stimmung im Stadion und eine Antiposition in Frankfurt. Nur auf der anderen Seite, wenn ich den kleinen Finger immer wieder gebe, und Frankfurt, wir haben die so gelobt, es gibt da einen Präsidenten, der sich viel darauf zugute hält, dass er immer im Gespräch ist. Das Ergebnis ist, dass sie zu keinem Auswärtsspiel in Europa mehr fahren können und Fans mitbringen, weil die es offenbar nicht wollen und sie machen es bewusst. Und dann musst du das mal abstellen. Wir sitzen hier am Flughafen, 50 Meter Luftlinie. Geh mal in die Abfertigungshalle und zünd. Ich rauche Gott sei Dank nicht. Versuch dir mal eine Zigarette anzuzünden. Du hast nach einer Minute hast du Polizei und was weiß ich alles. Aber in einem Stadion dürfen Leute lebensgefährliches Zeug in der Gegend rumschießen. Sag mal, wo sind wir? Was halten wir noch für denkbar und diskutierbar? Ich habe dazu keine Lust mehr.
Dafür kriegst du natürlich totalen Applaus, aber was ist deine Antwort? Wie soll man das lösen?
Indem man intern, da bin ich völlig bei ihm, indem man intern irgendwann mal sagt, pass auf, bis hierhin und keinen Schritt weiter. Nachzufragen beim SC Freiburg zum Beispiel, und da gibt es eine sehr aktive Szene. Frag mal den neuen DFB-Präsidenten, wie die es hingekriegt haben, dass es dort Grenzen gibt, die kaum überschritten werden.
Also lieber Fritz Keller, wenn Sie zuschauen, wollen wir ausgehen.
Frag mal.
Das wäre aber das erste Mal, dass Herr Keller
sich überhaupt... Weil es dort den kleinen Finger nicht gab. Es gab von Anfang an eine klare Ansage, bis hierhin und keinen Schritt weiter.
So, wir schalten
in Frankfurt müssen Sie sich fragen, ob Sie Andi Möller
zum Jugendwart machen dürfen, weil Ultras sagen, nee, das passt uns nicht.
In Italien haben die Ultras den Fußball fast kaputt gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Das hat eine Dimension angenommen, die sehr, sehr gefährlich ist.
Sehr mahnendes Beispiel. Ja, aber davon sind wir noch ein ganzes Stück entfernt.
Aber gestern. So, wir schalten gleich nochmal nach Berlin. Rasmus Kruse war gestern auch im Stadion. Mögliche Strafen werden natürlich auch wahrscheinlich vom DFB verhängt. Maja von Adeln und Band live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind nochmal zurück beim Check 24. Doppelpass. Sprechen nochmal über das Berliner Derby. Schauen uns auch noch mal die Szene an, wie böse hätte ausgehen können. Also gezielt wurde da wirklich in Richtung Union Bank. Ja, geschossen, muss man wirklich sagen. Ne?
Yep.
Hier sehen wir es noch mal. Also das wollen wir natürlich nicht sehen.
Mach das doch mal in deiner Nachbarschaft. Mal sehen, was dann passiert. Probier es doch mal.
Das war ja einer von 20 nur, das muss man ja dazu sagen.
Du hast ja recht, ne? Wir sind ja alle einer Meinung. So, wir schalten mal nach Berlin. Rasmus Godau ist dort, unser Kollege. Hallo Rasmus.
Hallo nach München.
Du warst ja gestern auch im Stadion, Rasmus. Was sind denn jetzt die Konsequenzen?
Ja, man geht natürlich jetzt hier in Berlin sowohl bei Union als auch bei Hertha von empfindlichen Geldstrafen aus. Ich glaube allerdings, dass es jetzt nicht zu einem Geisterspiel beispielsweise kommen wird.
Punktabzug auch möglich?
Das werden jetzt natürlich die Gerichte, die Sportgerichte in Frankfurt entscheiden, werden sich das alles nochmal genau angucken. Aber wenn man sich jetzt beispielsweise andere Szenen aus der Vergangenheit anguckt, ich denke da direkt an den Abstieg des HSV zum Beispiel, da muss man ja auch sagen, dass dort auch kein Punktabzug für den HSV da war und es waren ähnlich schreckliche Szenen damals.
Na prima.
Die waren halt schon unten.
Waren ja auch keine Punkte da.
Da gab es nichts mehr zu verteilen.
Rasmus, hat sich das Ganze denn nach dem Spiel auch relativ schnell beruhigt?
Ja, also die Fans sind, ja, die Polizei hat ja eine Fantrennung vorgenommen, das natürlich auch nach dem Spiel, wenn man dann heute Morgen in den Pressebericht der Polizei guckt, dann gab es auch noch nach dem Spiel Festnahmen, die diesem Spiel zugeordnet wurden, insgesamt vier an der Zahl. Aber man muss insgesamt sagen, dass es nach dem Spiel dann doch ruhig war.
Wollen wir noch mal über die angenehmen Dinge des Lebens sprechen? Wie lange haben die Spieler gefeiert nach dem Sieg?
Ja, also Teile der Mannschaft oder sehr viele Teile der Mannschaft von Union Berlin, die sind dann noch Richtung Innenstadt gezogen. Die waren dann noch abends unterwegs. Und Urs Fischer, der hatte auch Gnade quasi mit seinen Spielern, denn die Mannschaft, die hat zwei Tage frei. Und heute hier an der Alten Försterei hat man nur so den einen oder anderen sehen können, der sich hat individuell betreuen lassen. Und auch der Trainer war da, um das ganze Spiel nochmal aufzuarbeiten. Aber insgesamt kaum einer hier, also zwei Tage frei an der Alten Försterei.
Was musst du wissen? Ich glaube, man sieht sogar, dass da nichts los ist. Ne? Also, schönen Sonntag. Danke dir. Dieter, kennst du ja auch ein bisschen aus mit solchen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Aktionen. Was glaubst du, wie schwer wird die Strafe ausfallen? Also du sagst für beide Vereine wahrscheinlich?
Ich denke, dass das eine empfindliche Geldstrafe sein wird. Aber Punktabzug glaube ich nicht. Mich wundert immer, dass es möglich ist, trotz der Kontrollen, dass das ganze Zeug da ins Stadion kommt. Das ist für mich ein totales Rätsel, weil da wird wirklich abgeklatscht gerade, abgetastet. Entschuldigung. Yeah. Es wird wirklich alles gemacht. Natürlich gibt es vielleicht sogar die Möglichkeit, zwei Tage früher ins Stadion zu gehen, was zu deponieren. Aber auch das ist ja mittlerweile durchschaut worden. Also ich weiß, dass im Hintergrund da wahnsinnig viel gemacht wird, aber bisher offensichtlich ohne großen Erfolg.
Die Tricks sind ja bekannt, wie es alles reinkommt. Und wenn ich halt im Ordner 200 Euro in die Hand drücke und damit mit meinem Rucksack dann durchgehen kann, dann habe ich halt irgendwie mal 20
Euro in der Hand. Ich gebe Ihnen einen sehr,
sehr guten Tipp. Ja, den Selbsttest haben wir beim Bild schon gemacht.
Bewerben Sie sich, Sie werden teuer bezahlt, wenn Sie das Problem lösen. Garantiert.
Krisenmanagement in der Bundesliga.
Das kann ich Ihnen versichern.
Dieter, du glaubst, es gibt da mehr als bei der Bild-Zeitung? Ich meine, er verdient da so wahnsinnig viel Geld.
Das kann ich garantieren. Das kann ich sicher nicht.
Wir wollen aber Reaktionen aus dem Netz haben. Gut. Vor allen Dingen natürlich, was den Torwart von Union angeht.
Ja, ganz genau. Also da ist mir auch aufgefallen, dass das Verhalten der Unioner eben am Schluss dann da gewürdigt wurde, wie man mit diesen Chaoten umgegangen ist. Und vor allem eben, Herr Hünes, Sie haben es angesprochen, der Unioner Keeper Gikiewicz, da ist es ganz stark, vor allem wie er gerade eben nach dem Spiel die vermummten Idioten zurück in den Block schickt. Und gleichzeitig heißt es Rafa Gikiewicz, Torwart, Türsteher, Stadtmeister. So kann man es zusammenfassen. Also er wurde gefeiert. Und jetzt wechseln wir den Verein. Und eine Person, die auch gefeiert wurde und feiern durfte, nämlich Lucien Favre. Damit sind wir beim BVB. 3:0-Sieg gegen Wolfsburg. Und er hatte ja auch noch Geburtstag, ist 62 geworden. Wie hat er denn gefeiert?
Für mich sehr einfach. Ein Glas Rotwein und nachher Konzentration auf Inter.
Also das ist doch sehr Lucien Favre-like. Oder man sagt ihm immer nach, er ist nicht so der absolute Emotionskracher, aber man muss am Ende festhalten, ich habe auch zweimal hingucken müssen, er ist momentan tatsächlich der erfolgreichste BVB-Trainer. Hat nämlich im Schnitt 2,2 Punkte pro Spiel geholt. Das ist BVB-Bestwert und sie haben die letzten 7 Bundesligaspiele in Folge nicht verloren. Also von wegen Krise, muss man da fast schon sagen. Haben Sie sich jetzt rechtzeitig aus diesem Tief rausbewegt?
Kannst du Dieter mal fragen? Er hat Lucien ja live erlebt, wie es so schön heißt.
Lucien, ne? Favre, 2 Jahre sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Das ist, kostet wahnsinnig viel Energie, aber er macht einfach auf dem Trainingsplatz einen super Job.
Was kostet die Energie?
Bitte?
Was kostet die Energie in der Zusammenarbeit?
Also, ich will es nicht sagen. Ich hatte damals einen Tinnitus bekommen. Und das ist meine Erinnerung an Lucien Favre, den habe ich heute noch. Das Ohr pfeift bei mir. Ja? Okay. Also hat mich unglaublich gefordert. Gerade Kaderplanung ist sehr, sehr, oder nicht einfach mit ihm. Aber auf dem Trainingsplatz.
War sehr klare Vorstellung.
Ich bleibe da, er hat ganz klare Vorstellung. Ja, aber wie gesagt, manchmal.
Zu viel Detail.
Ein bisschen mehr Lockerheit, ein bisschen weniger Misstrauen, ein bisschen offener zu sein, ein bisschen empathischer vielleicht.
Wir müssen nochmal unsere Rubrik Sport 1 deckt auf kurz nochmal wieder aktivieren, sozusagen. Schauen Sie mal, das Firebeast und der Tanzbär. So. Er kann doch, ne? Das ist das Firebeast.
Da haben wir in Cottbus gewonnen und waren Tabellenführer.
Ah, gut. So, Dieter, jetzt bin ich mal gespannt, was du zu diesen Fotos jetzt zu sagen hast hier. Da ist der Tanzbär. Und Lucien Favre. Wo war das?
Wie?
Wo war das?
Das war in Cottbus. Wir haben gerade.
Ach, das auch. Da bist du auch gewonnen. Noch in die Mitte.
Ja, und ja, das war eine Geschichte. Da waren wir dann Tabellenführer und das haben wir natürlich ein bisschen feiern müssen.
Ich könnte mir vielleicht vorstellen, was Herr Hoeneß andeutete, war, es ist ja eine herrliche Anekdote aus Berlin, aus zu Berliner Zeiten überliefert, da sagte man, Lucien Favre sei der einzige Mensch, der in einem Supermarkt verhungern würde, weil er sich für keine Suppe entscheiden kann, die er isst. Ich glaube, das ist ein bisschen anstrengend möglicherweise, oder?
Ja, also
weil er halt immer nicht so richtig weiß und dann hier und doch, und dann
das habe ich mal gesagt und habe das bereut, weil das natürlich Quatsch ist, aber vielleicht ein bisschen, bisschen überzeichnet, aber es trifft schon ein bisschen. Er ist ein unglaublicher Zauderer. Er braucht ewig lang, bis er eine Entscheidung trifft. Dann trifft man eine Entscheidung, dann revidiert er sie wieder. Aber das ist auch Teil seines Erfolgs. Eben unglaublich akribisch an Themen zu arbeiten. Das ist ja gerade das, was ihn so besonders macht. Und das ist, ich sage es noch mal. Es ist nicht so, dass Bayern München letztes Jahr Meister würde, weil Borussia Dortmund den Faden verloren hat. Die haben 25 Punkte mehr gemacht als im Vorjahr.
Absolut.
Das heißt, sie haben auf ganz hohem Niveau gespielt und Bayern war am Ende noch einen Ticken besser. Das wird häufig bei der ganzen
Diskussion vergessen. Das ist eine schöne Geschichte mit den Suppen, aber du weißt ja auch nicht, welche Suppen da im Regal standen. Ne?
Kann ja, wenn du Tomaten
du die genommen hättest. Also Steffen, gucken wir mal rein ins Spiel. Wird durch den Favre immer so ein bisschen unterschätzt. Das 1:0. Hazard, sein erstes Tor für die Dortmunder. Wolfsburg ist nicht so einfach zu knacken, ne? Aber, ja, aber der BVB Raum hat. Ne?
Genau, also diese Momente, das ist auch wirklich ein bisschen schwach in dem Moment von Wolfsburg in so einen Konter zu laufen. Das ist dann auch Qualität, dann schnell zu spielen, Umschaltmoment, da haben wir wieder die Inhalte. Und das übrigens hat Favre auch bei Hertha schon gemacht, auch bei Mönchengladbach, dieses Umschalten. Und dann bist du nicht in der Organisation, die Wolfsburger können nur zurücklaufen und die individuelle Qualität, keine Frage. Aber achten wir mal auf den Torhüter. Also da ist relativ klar, dass der Ball auf den kurzen Pfosten kommt.
Kurze Ecke ist immer nicht so toll.
Der ist nicht unhaltbar, weil die beiden Verteidiger, jetzt kann man das schön sehen, machen die lange Ecke zu. Und der Torhüter, man muss einfach ein bisschen mehr nach innen kommen, dann ist der Ball sogar haltbar.
Gut, war das 2:0 haltbar, Steffen? Kommt. Ich glaube, es war ein schöner Schuss. Guerrero?
Ja, schön. Driften schon sehr gut.
Ja, also
mit
9 Power, Meter, ne? 10 Meter.
Ja, kurze Entfernung. Ja. Auch wieder durchkombiniert hinter die Kette. Und Guerrero, schön übrigens, dass der bleibt. Das war ja auch so eine Wackelposition in Dortmund, dass er dort, er kann Linkverteidiger spielen, er kann linkes offensives Mittelfeld spielen, hat einen klasse Abschluss.
Für mich spielt er noch viel zu wenig, spielen, wenn du mich fragst.
Finde ich auch. Er ist ein sehr, sehr guter linker Verteidiger oder auch linker Offensivspieler. Und der Abschluss, das macht er schon.
Aber es ist nicht verboten, den Ball zu halten. Den hätte er schon auch. Ne? Also,
aber es ist kein Torwart. Der ist scharf. Also ich glaube, der ist eher unhaltbar als der davor.
Perfekt. Also,
den trifft er perfekt.
Wenn er den hält, ist eine Weltklasse-Tat. Muss man wirklich
sagen. Ist nicht verboten.
Nein, definitiv nicht.
Ich glaube, der Wert des Sieges im Pokal am Mittwoch gegen Gladbach zu Hause, der ist gar nicht hoch oder groß genug einzuschätzen. Da haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen. Mhm. Ne? Also wenn man darüber spricht, dass Borussia Dortmund in den letzten Wochen auch so eine Form von Grippe hatte, dass nicht mehr wirklich das Spiel auf dem Platz bekommen zu haben, dann war das vielleicht der Hustenlöser, dieses Spiel. Man hat auch einen derart befreiten Lucien Favre gesehen nach dem Spiel. Da ist so viel aus ihm rausgebrochen. Das war so elementar wichtig und hat, glaube ich, in Dortmund...
Du meinst den Pokal schon, ne?
Der Sieg gegen Gladbach.
Ja, hier da siehst du, wie er dann...
Ich gerade sagen, die Bilder haben wir ja auch.
Ich habe doch einen Favre schon vorher gehabt.
Ja, gut, dann wollte er jubeln wie Kloppo.
Ne? Er wollte einmal jubeln wie Kloppo.
Und dann passiert das. Nein, aber das ist derart wichtig, weil aus diesem ganzen Frust jetzt wieder so die gefühlte Lust irgendwie geworden ist. Die haben jetzt wieder Bock auf die nächsten Spiele, die haben jetzt Bock auf die Aufgaben.
Ich denke aber, dass es bestenfalls der erste Schritt ist. Ich meine...
Aber der erste ist oftmals der wichtigste.
Wie die Diskussion am nächsten Sonntag hier verlaufen wird, wenn das Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand stattgefunden haben wird und das Duell gegen Bayern München stattgefunden haben wird. Danach wird man irgendwie klarer sehen, wo es bei Borussia Dortmund hingeht. Das war jetzt so eine Notwendigkeit, um wieder eine Basis zu finden, auf der man die nächsten Wochen vielleicht bestreiten
kann. Gestern ist ja schon ein bisschen Risiko eingegangen mit der Aufstellung auch, Delaney und Witzel einfach mal so draußen zu lassen. Also
das ist mutig.
Ja. War schon mutig.
Ja, aber, und der Hut... Da hast du natürlich Qualität auch. Also deswegen handeln wir auch Borussia Dortmund als Meisterschaftskandidaten. Also da ist die Bank natürlich durch die 4 Neuverpflichtungen wirklich stark geworden. Und da haben wir das auch mal dann
später halt
der Hut und Weigel, kein Problem. Und die beiden kriegen mal eine Pause und du gewinnst am Ende. Und trotzdem muss ich ein bisschen warnen, weil ich war auch beim Pokalspiel, 70 Minuten war es nicht so perfekt, wie viele denken.
Gestern war es auch wirklich gut, ne? Die erste war auch nicht
gut. Es war wirklich phasenweise ein Gequetsche. Ja. So nennt man das zu meiner Zeit. Und jetzt kommt Inter Mailand und Bayern München. Wenn sie das erfolgreich gestalten, dann war es Schritt 1. Weil dann hast du die zwei ganz große Teams geschlagen und dann spielst du bis zum Ende auch ganz ohne.
Dass die Gladbach-Spieler das beherrschen, das war aber, glaube ich, nicht zu erwarten. Ne?
Dementsprechend doch, das musst du zu Hause. Doch, natürlich musst du das erwarten. Du willst Meister werden.
Ja, aber nicht in der Situation, in der sie gerade
funktioniert hat. Und das würde ich Borussia Dortmund nicht wünschen, aber dass jetzt irgendwie so eine Causa Reus entsteht. Weil ehrlicherweise beides Mal funktioniert es dann, als Reus nicht mehr dabei war. Ne?
Also Michael, du bist ja eigentlich der Insider, hast gerade ein Buch geschrieben, ne?
Ja.
Du weißt ja jetzt alles, ne?
Ja, das genau, ich weiß auch, wie alles ausgeht in Zukunft, ja, komm, das ist natürlich der Plan. Naja, also es wird eine schwierige Zeit noch jetzt werden bis zur Winterpause, weil die beiden Spiele, die werden jetzt werden sehr, sehr wichtig sein, wenn sie nicht weiterkommen in der Champions League, was ja absolut ein realistisches Szenario ist. Und man kann auch einen größeren Rückstand auch auf Mönchengladbach, vielleicht auch so auf die Bayern tatsächlich, auch wenn man das heute kaum mehr glauben kann, dass die Bayern noch ein Spiel gewinnen. Aber das kann am nächsten Samstag natürlich absolut der Fall sein.
Und, also was ich eigentlich von dir wissen wollte, ist,
es wird schwierig sein.
Wie Hans-Joachim Watz gekloppt sieht, das wissen wir jetzt, ne?
Wenn
wir
dein das Buch hat sich umgesprochen, ja. Aber früher glaube ich auch schon.
Wie sieht er denn Favre?
Also wenn Trainer gewinnen, sind Trainer immer beliebt. Bei jedem Vereinsvorsitzenden. Und es war im letzten Jahr natürlich...
Also dafür zahlst du mal für so eine Antwort, mit der ich überhaupt nicht zufrieden bin. So.
rein damit.
Jetzt hast du ihn ein bisschen gewunden. Ne?
Nee, gar nicht. Komm. Weil darum geht es ja am Ende. Man verdichtet Trainer, meistens nicht einen Klopp für 7 Jahre, mit dem man irgendwie durch dick und dünn geht und eine Freundschaft fürs Leben schließt, sondern für 2 Jahre, um zu gucken, wie erfolgreich ist man. Und das ist der Maßstab. Und in der Hinrunde lief das im letzten Jahr so gut, wie das niemand erwarten konnte. In der Rückrunde dann, das war ja eine zweigeteilte Saison, dass man das Gefühl hatte, jetzt sind sie nah an der Meisterschaft dran und auf einmal hat die Mannschaft ein neues Level erreicht und den letzten Schritt von dort hat sie nicht geschafft. Und da spielt der Trainer natürlich auch seine Rolle mit.
Also hat Dortmund eine Mini-Krise überwunden, kann man das so sagen?
Das würde ich sagen, ist noch nicht der, also umgekehrt. Also sie sind nicht tief in die Krise reingerutscht. Sie haben sich jetzt stabilisiert, würde ich sagen. Hm. Und man wird es nach den nächsten beiden Spielen sehen, ob sie die Krise tatsächlich überwunden
haben. Gladbach und Wolfsburg gehörte da in meinen Augen auch schon zu. Das waren auch schon zwei wirkliche Knackspiele. Und die haben sie beide für sich entschieden.
Natürlich. Die waren wichtig, natürlich. Ja. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre die Diskussion jetzt eine andere. Da würden wir ähnlich darüber reden, wie über Bayern München.
Das ist auch klar. Leipzig reden. Haben die Krise überwunden? Ganz einfache Frage.
Andere Ansprüche als anderswo. Deswegen konnten die das in Ruhe, halbwegs in Ruhe angehen. Da ist ein Trainer, dem die Spieler das glauben, der von außen enorm gestützt wird. Und dann kommen sie, wenn sie ihr Potenzial abrufen, kommen sie so ins Laufen. Und wenn ein Gegner sich dann so auf den Rücken legt, dann gibt es auch...
Also Julian Nagelsmann hat die Mannschaft wunderbar gekitzelt. Da muss man mal aus Trainersicht sagen, wenn du der Mannschaft vorwirfst, wie sind wir denn ein Spitzenteam, war die Reaktion der Mannschaft klasse. Und ich behaupte, der Trainer wollte genau das auch erreichen. Also du machst keine 14 Tore in 2 Spielen, wenn du nicht irgendwo auch bei der Ehre gepackt bist. Und das ist auch etwas Wichtiges für alle Trainer. Kannst du die Spieler eben irgendwo auch da packen?
Aber es muss doch ein Trainer sein, der in einer bestimmten Stärke, von einer Position der Stärke aus das macht.
Dieter Hoeneß hat das vorhin...
Wenn Niko Kovac hier sagt, wir können keine 200 Stundenkilometer fahren, weil mit Spielern, die nur 100 Stundenkilometer
haben. Aber andere können es.
Aber Dieter Hoeneß hat das doch vorhin...
Dann ist das eine völlig andere Gemengelage, als wenn Nagelsmann sagt...
Ja, natürlich. Ich wollte das aber jetzt nicht mit Bayern vergleichen. Ich wollte nur die Situation hervorheben, Marcel. Weil das darf man nicht. Jeder Verein ist anders und gerade beim FC Bayern München, ich glaube, jeder ist anders.
Ja, genau.
Oder höchste Zeit, dass ich mir mal zahle.
Komm mal, in der Zeit werden du
zahlen. Das darf man nicht vergleichen, Marcel. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil beim FC Bayern München würde Julian Nagelsmann genau das vielleicht ihm auch nicht sagen.
Aber man sieht eben auch in Leipzig, wie wir das gesehen haben, im Fall Borussia Mönchengladbach, die einen Trainer langfristig verpflichten. Die haben lang auf über ein Jahr auf Nagelsmann gewartet. Wir haben das Thema gehabt bei Eintracht Frankfurt, die sich gezielt und strukturiert weiterentwickeln. Und das ist in Leipzig auch passiert mit der Verpflichtung von Nagelsmann, wo ein Verein absolut dahinter steht und überzeugt ist, dass der Trainer, der die Mannschaft einen nächsten Schritt weiterbringen kann. Und wir haben jetzt erst den 10. Spieltag. Der fängt gerade erst an.
Ist ein Drittel schon mal rum.
Also komm, das ist schon mal,
außerdem sind noch 2 Spiele heute. Unter anderem das Derby Düsseldorf gegen Köln. Du wohnst am Stadion sozusagen in Köln, ne?
Steinwurf. Wenn du gut werfen kannst, ist es ein Steinwurf.
Ja. Was ist denn da los?
Was da los ist?
Ja,
Aufsteiger in die Bundesliga, der jetzt gerade so seine Themen sportlich hat. Das wäre das eine, aber nun ist leider eine zweite Ebene eingezogen. Und die könnte...
Die zweite Ebene ist was?
Die zweite Ebene ist, dass wir uns... auf einen neuen Sportdirektor oder über einen neuen Sportdirektor diskutieren werden. Da ist jetzt gerade eine Lücke entstanden, weil Armin Fee bekannt gegeben hat, dass er es nicht mehr machen wird.
Er hört im Sommer auf, ne?
Genau, der hört auf.
Vielleicht auch früher, man weiß es nicht.
Ja, da fängt es jetzt genau an, ne? Und da ist Köln das falsche Pflaster, um so eine Diskussion intern zu führen. Ne? Die Zeitungen in Köln kennen keine anderen Themen und... Das ist in Köln dann auch sehr schnell der Fall, dass das dann um sich greift und dass da so ein Virus entsteht, der dann auch schnell die Mannschaft, Trainer. Also ich befürchte, dass es da jetzt wild wird.
Dieter, macht das Sinn, weiterzumachen dann mit Armin Fee?
In der Konstellation ist es schwierig, weil du kannst so eine ankündigen, ich höre auf am Saisonende, wenn Köln im gesicherten Mittelfeld ist.
Jetzt ist blöd.
Dann ist das eine andere Situation. Noch, ne? Jetzt ist schon der Druck riesengroß.
Du brauchst eine schnelle Antwort.
Und da gibt es dann so Automatismen, die dann irgendwann beginnen zu greifen. Also das wird eine schwierige Zeit.
Und wir hatten es ja eben bei Union Berlin. Also Köln ist natürlich auch ein Fall. Damit die in der Liga bleiben, muss auch wirklich alles ganz, ganz gut stimmen. Weil das Spielermaterial ist jetzt nicht etwas, wo du mit 80% halt in der Liga bleibst. Bei Union ist gerade große Euphorie. Die brauchst du, um in der Liga zu bleiben. Bei Köln sieht es eher ein bisschen anders aus. Wenn das Ding heute schief geht, nicht gut.
nicht, auch nicht ganz einfach für die Handlungsfähigkeit eines Clubs, wenn der Manager im nächsten Jahr weggeht, der Trainer ist, wo man sich auch nicht mehr so ganz sicher ist. Dann soll jemand, der Sportdirektor ist, auf Abruf ist, soll dann weitreichende Entscheidungen für die Zukunft treffen, für die er dann nicht mehr verantwortlich ist, sondern sein Nachfolger. Das will man sich auch nicht so richtig vorstellen als derjenige, der dann dorthin kommt. Also das ist schwer.
Hi von Adel und Band, wir sind mal zurück live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Mein Check 24, Doppelpass und Ruth ist an der Reihe.
Bitte. Ja, Stefan Kumberger, unser Reporter vor Ort bei den Bayern, hat es ja schon angekündigt. Und mittlerweile ist die Entscheidung dann auch tatsächlich gefallen. Den Hintergrundbericht gibt es auch wie immer online bei uns. Also es wird sich diese Woche nichts tun bei den Bayern. Vorerst bleibt Niko Kovac also im Amt.
Mhm. Gute Entscheidung. Marcel, was hat... Ist es die richtige Entscheidung oder schiebt man da nur was vor sich her? Es ist
eine in sich logische Entscheidung. Also dieses Spiel ist dramatisch schiefgegangen. Es sind viele Dinge in Frage zu stellen. Aber du spielst gegen Piräus und du spielst gegen Dortmund. Das sind schon wichtige Punkte. Und danach ist Länderspielpause. Danach reden wir, denke ich, neu.
Oder Dieter, möchte man deinem Bruder Uli nicht den Abschied versauen?
Also, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie alle. Aber ich halte es auch für richtig. Ich finde auch, dass Nico das verdient hat, dass man ihm die Chance gibt, das wieder auf Spur zu bringen. Und ich wiederhole es nochmal. Es wird so ein bisschen kleingeredet, das Double letztes Jahr. Das war ein großartiger Kraftakt mit vielen sehr, sehr guten Spielen, die jetzt im Moment in Vergessenheit geraten sind. Ich wünsche ihm, dass er jetzt an den kleinen Stellschrauben drehen kann, um ja, das Ding zu drehen.
Also, wir werden das komischerweise beobachten. Du wirst es nicht glauben. Ne? So, Ruth, was sagt das Netz dann noch?
Also noch glauben 30% daran, dass Niko Kovac der richtige Trainer ist. Wir werden gleich das Dopafon auflösen. Aber ich habe natürlich Spenden mitgebracht, auch wenn ihr heute schon fleißig gespendet habt. Georg und Maggie aus Paderborn, dann die Gaststätte Baumeister Forst Korst und Michel Geburtstagskind. Da herzlichen Glückwunsch. Und der FC Basel, die FC Basel-Fans haben auch noch gespendet. Dankeschön, Check 24 verdoppelt wie immer. Und jetzt machen wir die Klammer und lösen unsere Frage der Woche am Dopafon auf. Ist Niko Kovac noch der richtige Trainer? Hier Ihre Antworten.
Kovac soll abgelöst werden. Wir brauchen wieder einen Trainer, wo man erkennbar ein System spielt.
Niko Kovac ist mit Sicherheit noch der richtige Trainer des FC Bayern. Hoeneß und Rummenigge machen seit Jahren Fehler. Warum schaut keiner endlich, was wirklich schief läuft im Verein?
Niko Kovac ist nicht der richtige Trainer für den FC Bayern. Der FC Bayern braucht einen Trainer, der den Spielern die Arroganz aus den Köpfen nimmt.
Niko Kovac ist und war nie der richtige Trainer für die Bayern. Er hat keinen Spieler besser gemacht und wir müssen hier auch nichts beschönigen. Die hätten gestern mit 13 Mann genauso verloren, wie sie mit 10 Mann verloren haben.
Oh, ja, ist natürlich auch, man könnte dagegen halten, ist auch noch, wenn man die besten Spieler hat, ist es auch schwer, sie noch viel besser zu machen an der Stelle. So, wir haben über dein Buch kurz gesprochen.
Ja.
In den letzten Wochen sowieso des Öfteren. Wie war es denn so? Wie lange hat es gedauert dort?
Ja, alles zusammen so ein gutes Jahr, knapp anderthalb Jahre.
Okay, und? Es läuft.
Es läuft, also es auf der Bestsellerliste steht es wie Borussia Dortmund im Moment, glaube ich, auf 2.
So, und jetzt nochmal die Frage, hat Aki noch Bock auf Lucien Favre?
Bitte?
Nein, alles gut. Also, dein Buch?
Danke.
Vielen Dank an die Runde. Dieter, herzlichen Dank. Hat dir immer sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute. Danke an euch. Na, nächste Woche Bayern Dortmund. Ne? Du bist wahrscheinlich da, oder?
Bitte?
Bist du live dabei? Ja, na klar.
Ja, klar.
Ne?
Das lasse ich mir nicht entgehen.
Wie geht's aus? Was glaubst du?
Ist noch mal eine... Schwierig. Wobei, man muss jetzt mal sehen, wie die Woche, das Mittwochspiel, Mittwochspiel wird wichtig sein.
Oh, dann heißt es wieder, Dortmund hat einen Tag mehr Pause wahrscheinlich. So, egal. Wir werden nächste Woche drüber reden. Vielen Dank. Gut, danke. Hallo von Hagel und Ben. Danke ans Publikum. Und dann freuen wir uns auf die Champions League-Woche. Übrigens auch Fan-Talk Dienstag und Mittwoch nicht verpassen auf Sport 1. Zwei Mannschaften spielen schon früh und dann noch die Bayern gegen Piräus. Und jetzt geht's weiter mit Jochen Stutzki und Kurt Landstein. Olaf Thon ist der Gast. Tschüss.